Icke, ich bin dran. Cool. Willkommen im Sommerpodcast 2023. Wir haben den 26. Juni. Es ist Montag. Und 26. Juni, bin ich falsch? Ja, das bin ich nicht richtig. Ja, wenn ihr das YouTube-Video seht, werdet ihr sehen, warum ich maßlos irritiert bin. Max hat entweder gerade einen Dämon heraufbeschworen oder mir versucht, irgendwas zu sagen mit seinen Fingern.
Kagebunshin in Nojutsu von Naruto. Ja, versucht das zu gestikulieren, was du sagst.
Aber ich habe eine 7 für 2 gezeigt. Für die Menschen, die nicht hören können, die uns zugucken.
Mit korrekt.
Untertiteln. Cool. Ja, geil. Okay, erzähl eine peinliche Geschichte.
Okay, machen wir es noch ein bisschen unangenehmer. Heute Morgen war, also pass auf, ich habe das Auto, ich bin ja gerade so, Anfang der Ferien ist ja immer so Gadget, dann Woche und das erledigen irgendwie. Und dann habe ich Elsa fertig gemacht für den Urlaub und war das erste Mal in meinem Leben bei der Innenreinigung quasi, dass so jemand quasi so schön die Scheiben macht und alles so von innen mal schön macht und so. Und der macht dann auf einmal hinten die Tür auf und sagt so, weil natürlich kann ich kann das natürlich nicht, dass ich dann einfach mich da hinsetze und das machen lasse, sondern ich helfe dann ja mit. ich habe dann so außen noch so ein bisschen was gemacht und habe so gefragt, ob ich helfen kann und so. Ich kann das nicht den Leuten anzugucken. Und dann war der so, guck mal hier, hier ist einfach Rost. Und ich war so, wie das Rost? Und dann war so irgendwie in dem, also wo die Tür schließt, unten in dem Tritt sozusagen. Also weißt du, das unterste Stück quasi unter der Tür. Da waren so voll viele orangene Punkte, die so aussahen wie Rost und sich so auch konnte man nicht abkratzen und so weiter und so fort. Das ist auch so hochgewandert quasi. Und dann war er so, yo, das ist ungeil, da musst du mal gucken. Ist ja bei Tesla öfter mal der Fall, so Rostlack ist ja nicht so mega geil, bla 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 bla. Ich war so, ja, okay, direkt in der App so Foto gemacht und so gebucht und war so, yo, hier, guck mal vorbei. Und dann ignoriert bis heute, weil heute der Mobile-Service-Termin quasi war. Dann kam der Typ rum und war super nett und ich habe ihm das so gezeigt und meinte so, oh ja, das sollte ja nicht sein. Dann machen wir dir gleich mal so einen Termin hier in der Werkstatt, hast ja irgendwie hier Garantie auf Lack und bla, ist egal. Und aber ich guck mal ganz kurz und hat dann so eine Politur und so alkoholbasiertes Zeug genommen, ist einfach so da drüber gegangen, war so, das ist irgendwas Harziges, ist gar kein Rost.
Oh,
und
okay.
Und dann war ich so, oh scheiße, der ist ja auch selber wegmachen können. Ja, aber ist kein Problem, ich mach das jetzt hier. Und dann hat er da noch so 5 Minuten rumgeschrubbt. Ich war so, ja, aber ich kann das jetzt auch wirklich, ist kein Problem. Ich so, nein. Und wollte ja irgendwie mit mir unterhalten und war irgendwie so total nett. Und dann war 5 Minuten vorbei, dann ist er wieder gefahren. Ich hab natürlich sofort so in der App geguckt, okay, was hat das jetzt gekostet? So, keine Ahnung. Ja, 0 Euro hat irgendwie nichts gekostet. Die sind einfach rumgekommen. Er hat da jetzt irgendwie mein Auto kurz geschrubbt und das war's. Und ich dachte mir so, oh Mann, ey, was für ein Aufriss von so einem dummen Trottel wie mir, weil irgendwer anders die das sagt. Ja.
Was ich nicht checke, ist, dass der Typ in der Aufbereitung das nicht mal eben, also ich meine, man guckt doch, also ja. Der hat doch eh alles da, so gerade so Alkohollösung und so ein Kram, das ist doch alles irgendwie seinem Gürtel, den er so um seinen Bauch trägt, nicht?
Nee? Ehrlicherweise war er, glaube ich, so ein bisschen Elektroauto-Hater und so ein bisschen in die Richtung, weil er auch so meinte, ja, guck mal hier, das ist auch lackiert. Und ich war so, das ist nicht lackiert, das Auto war da neu damals, also ich wüsste, wenn da was lackiert ist. Nee, guck mal hier, ganz sicher, guck mal da an der Scheibe und so. Und er war so voll, und ich war so, nee, es würde mich wundern, aber ich diskutiere, also was, eine Diskussion bringt ja nichts, außer zu sagen, nee, ich glaube nicht. Und er sagt, ja doch, meine Schwester hatte auch einen Neuwagen und so, und dann ist der von der Palette gefallen und die haben es einfach drüber lackiert und wie neu verkauft, bla bla bla. Also weißt du, so ein klassischer Typ, der da arbeitet und jeden Tag Geschichten erzählt und irgendwie keine Ahnung was. Und ja, das konnte ich alles abblocken, dass ich mir dachte, okay, oh Gott, ich rieche einen großen Scam. Aber ich war natürlich zu doof, um selber dann mal zu gucken. Also ich habe mir das angeguckt, es sah wirklich krass aus wie Rost. So kleine Rostsprenkler. Und ich dachte mir so, bah, fuck, kein Bock, dass da jetzt irgendwas durchrostet oder keine Ahnung was. Aber natürlich hätte ich auch selber mal hingehen können. Aber ich habe mit dem Fingernagel so kurz drüber gekratzt. Und es hat sich wirklich auch angefühlt wie Rost. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt da irgendwie den Lack kaputt kratze, mache ich es nicht. Aber ich hätte es einfach mal ein bisschen mehr machen sollen, weil heute haben wir einfach alles dann zusammen irgendwie abgeknibbelt, so ungefähr. Mhm. Aber ich frage mich trotzdem, wie da quasi Harz oder was auch immer das war, hinkommen konnte. Ja, aber insgesamt eigentlich eine coole Experience. War voll nett. Der hat 10 Minuten vorher angerufen, hat gesagt, ich bin 10 Minuten da. Hab mich in die Tiefgarage reingelassen. Haben wir da ein bisschen gequatscht. Was noch ein bisschen weird war, als er gefahren ist, meinte er so, yo, mein Name ist das, ich hab dich ja eben angerufen. Wenn du mal irgendwelche Fragen zum Tesla oder sowas hast, ruf mich einfach an. Ich war so, ja klar, kein Problem, mache ich, natürlich. Und ich denke mir, warum soll ich ihn anrufen? Also, ist das dann so, ist das dieses Schwarzarbeiten, wovon Leute reden? Keine Ahnung. Weil warum sollte ich nicht einfach wieder so ein Foto machen von Dingen und dann einen Termin über diese App buchen? Warum sollte ich ihn direkt anrufen? Und so shady Business klingt das für mich ein bisschen. Aber er war so nett, keine Ahnung. Aber ich werde ihn auf gar keinen Fall anrufen. Aber ich habe mich gefragt, warum.
Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht nach Auftrag bezahlt werden. Also je mehr die einen Kundenstamm in der Region haben, je häufiger die quasi gerufen werden, vielleicht auch direkt, desto mehr können die vielleicht abkassieren gegenüber Tesla.
Das heißt, er kann es quasi ganz normal abrechnen, so ungefähr, aber dann kommt halt er und nicht irgendwie Johnny XY. Ja,
Aber vielleicht ist er auch einfach nur, vielleicht fand er dich einfach cool und wollte mit dir abhängen.
Vielleicht wollte er ein bisschen daten. Ja, keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht. Ja, das war peinliche Story Nummer 1, die ist noch okay, würde ich sagen. Also es war mir halt unangenehm, weil es war so dieses, da kommt jetzt jemand extra rausgefahren, irgendwie das Ganze hin und her und am Ende ist es einfach nur, ich habe mich auf irgendwen verlassen und nicht mal selber überprüft und viel Hickhack für nix quasi. Aber alles entspannt ausgegangen. Jetzt beim zweiten, das ist nicht so entspannt ausgegangen. Oh Gott, ich möchte nicht sagen, ich habe fast geweint vor Scham, aber es war kurz davor, es war wirklich kurz davor. So unangenehm war es mir. Also, wir waren klettern, Dienstag, glaube ich, oder so war das. Was haben wir für Tag? Ferien? Ich habe keine Ahnung. Nee, Samstag
Montag,
war das.
Montag.
Wir haben es war Samstag. Genau, wir waren klettern und wir immer Fahrrad hingefahren, abgeschlossen. auf jetzt schon zu lachen.
Egal, ja.
Dann sind wir reingegangen.
Wie immer mit dem Fahrrad, das dritte
Mal. Ja, klar. Du wolltest es nicht glauben. Biker Max ist am Start. Schön mit Helm, richtig schön vorbildlich. Fahre ich da immer so lang. Naja, so, Stunde ungefähr dran. Auf einmal kommt da so eine Durchsage mit so einem Megafon so, ey, yo, hat irgendwer aus Versehen ein anderes Fahrrad abgeschlossen? Alle gucken sich so an, so, warum sollten wir ein anderes Fahrrad abschließen? Mhm. Und aber irgendwas in mir, da war so eine Stimme, war so, check's mal nach. Und natürlich bin ich ein voller Vollidiot und hab dann gesagt, Chiara, du bist schon aus den Schuhen raus, check doch mal gerade, ob es funktioniert. Weil sie hatte so Flipflops und dann konnte sie einfach schnell draußen hingucken und ja, das machen irgendwie. Ja, hat sie gemacht, kam wieder, war so, nee, waren wir natürlich nicht, kein Problem, waren wir nicht, keine Ahnung.
Warte mal, erzähl mal kurz, wie habt ihr eure Fahrräder denn abgeschlossen?
Ja, da ist so ein Fahrradständer, da sind so Fahrradständer, ganz viele und ich habe so zwei Schlösser, so eins für den Rahmen quasi hinten und eins mache ich dann daran fest sozusagen.
Okay, das heißt aber, du hast dein Fahrrad mit Chiaras irgendwie zusammen
abgeschlossen? Nee, gar nicht. Einfach einzeln, beide einzeln an diese Fahrradständer-Dinger sozusagen. Dachte ich. Und Chiara kommt schon so wieder und sagt so, ja, die ist voll fertig mit den Nerven da. Die haben jetzt auch die Polizei gerufen, weil die muss irgendwie schnell los. Aber die Polizei wollte das Schloss nicht knacken, weil die keine Rechnung hat und die kann ja nicht beweisen, dass es ihr Fahrrad ist und so weiter und so fort. Und ich war so, voll die Arme, voll blöd, wäre ja richtig dumm. So.
Warte mal, aber ich muss spekulieren, ich kann mich nicht zurückhalten gerade.
Darfst du gerne.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass du ein fremdes Fahrrad, was neben deinem Fahrrad abschließt, ist ja eigentlich sehr gleich gering. Null. Okay, erzähl weiter. können wir das vielleicht auch einfach nachher besprechen?
Also ich werde ganz rot, ich fange an zu schwitzen, siehst du das? Ich werde ganz nass im Gesicht, ey. Okay, naja, wir gehen noch weiter schön eine Stunde klettern, anderthalb. So, gehen dann so raus, so lässig, wie wir das halt so machen. Dann bin ich so am Fahrrad, mach so das eine Schloss ab, bin so vorne am Rad, denk mir so, hä? Mein Schloss ist weg. Hä? Und dann dachte ich mir so, und in meinem Kopf war so, hä? Waren hier irgendwelche Leute an Fahrrädern? Und irgendwie haben die bei meinem das auch versucht zu klauen, haben es aber nicht hingekriegt, weil das noch andere Schloss noch da war. Aber wie soll die das hingekriegt haben? Ich gehe so alle Fahrräder ab mit Chiara, guck so, hä, wo ist denn mein Schloss? Habe ich es aus Versehen irgendwie nicht zugemacht? Lag es irgendwie daneben? Nee. ich gehe so völlig selbstbewusst, also ich bin so ein Vollidiot, bin völlig selbstbewusst, gehe ich so rein und sage so, ey, yo, noch ein Fahrradproblem, irgendwie ist mein Schloss weg, habt ihr das zufällig hier? Und dann ist es mir so klar geworden, ich sehe so ihren Blick und sage so, ja, wahrscheinlich, weil das Schloss nicht an deinem Fahrrad war. Und dann zeigt sie mir so das Schloss, ich so, fuck, das ist meins. Und war so aufgeschlitten und ich war so, ach du Scheiße. Natürlich, ich so, zu Chiara, ich war noch nett, wie ich finde. Ich war so, hast du nicht geguckt? Und sie so, doch, ich habe geguckt, es war nicht an deinem Fahrrad. Und Chiara, also gar kein Vorwurf, ich hätte selber gucken können und so weiter und so fort. Aber Chiara hat halt nur an unseren Fahrrädern geguckt, ob wir zufällig noch an irgendwelchen anderen Fahrrädern was abgeschlossen haben. Weil wer sollte so doof sein und nur ein anderes Fahrrad abschließen? Welcher Vollidiot sollte so ein Dummkopf sein? So. Und dann, oh Gott, ey. Und ich war nur so, oh Gott, es tut mir. Und das Problem ist, die Mitarbeiterin im Handwerk, die konnte auch nicht so richtig. Also sie konnte nicht gut überspielen, dass sie auch wirklich abgefuckt davon war. Weil ich glaube, die hatte da irgendwie 2,5 Stunden Struggle mit. Und diese arme andere, die ihr da alles vorgeweint hat. Und dann komm ich Vollidiot da reingelaufen und sag so, ja, irgendwie ist mein Schloss.
Und ihr fällt so alles aus dem Gesicht. Du hättest einfach dein Fahrrad nehmen sollen, das einfach gehen sollen und einfach so.
Ne? Natürlich, aber ich war so ein Vollidiot. Ich hab wirklich gedacht, irgendwie mein Schloss ist abgefallen. Mal gucken, ob es irgendwer abgegeben hat. Und dann habe ich sie zu spät realisiert. Ich hätte einfach fahren sollen. Ich traue mich da nie wieder hin. Oh Gott, mir wird ganz warm.
Oh, da hängt jetzt bestimmt ein Foto von mir. Ich gesagt, das mit dem Fahrrad ist keine gute Idee. Ich wusste, irgendwas wird passieren. Ich habe zwar nicht auf das getippt.
Ey, ohne Scheiß. Und oh, wie shit. Du gerade gesagt hast, ne? Man ist so. Also, ich kann das jetzt so, im Nachhinein kann ich es alles so genau erklären. So, ich habe beim Abschließen schon Gemächer mit Chiara unterhalten, habe das vorne so abgeschlossen. Ich merke, irgendwas war anders als sonst, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Dann, als sie das so irgendwie sagt, war diese Stimme in mir, die sagt, geh mal gucken. Weil normalerweise ist da eine Stimme in mir, die sagt, auf gar keinen Fall warst du das. Das waren alle anderen, aber du nicht, auf gar keinen Fall. Und da war aber die andere Stimme. Und dann war ich so, okay, dann gucken wir. Und dann bin ich Dummkopf nicht selber gucken gegangen. Und Chiara hat wahrscheinlich verrafft, dass ich irgendwie 2 Schlösser habe, hat es irgendwie nicht so, ne, hat dann nicht darauf geachtet. Und dann war ich so, ja, das ist ja gar kein Problem. Und ey, ohne Scheiß, es tat mir so leid. So, und zum Glück war die nicht mehr da, dessen Fahrrad. Zum Glück haben die es einfach aufgeschnitten und so. Und zum Glück war dann nicht irgendwie noch so, ich gehe dann so raus, Polizei steht da, redet gerade mit der, ich sag so, oh, das ist ja mein Fahrrad, das hier abgeschlossen ist. Aber, ach du Scheiße, ey, es war der Tag, also, also so ein mieses Gefühl, also, unfassbar.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber,
ja, unangenehm.
Wir werden alt, ja. Unsere Köpfe funktionieren nicht mehr so wie damals.
Wir machen Fehler.
Fuck it. Das war's.
Ja, das ist das Problem. Das kratzt am meisten daran, dass man so denkt, fuck, aber jetzt musst du immer denken, dass du es vielleicht warst. Vorher hatte man immer diese Gelassenheit so, nein. Auf keinen Fall, vergesse ich sowas. Niemals will ich das Fahrrad ein anderes Fahrrad abschließen. Und jetzt ist es so bei jeder Kleinigkeit so, oh, warst du's? Hast du es wieder vergessen? War es wieder der andere Max? Hat er wieder Kontrolle übernommen? War es wieder der Dumme? War es wieder Mad Max? Man weiß es nicht.
Tja, ich weiß gar nicht, wie ich mit sowas umgehen sollte.
Ich glaub, ohne Scheiß. Ich, also.
Too much.
Ich wusste es auch nicht. Also, Therapie vielleicht. Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall.
Mindestens. Ich habe ein falsches Fahrrad angeschlossen. Erzählen Sie mir mehr davon. Ja, ich habe ein falsches Fahrrad. Das alles, ja.
Angstträume gehabt, bis nachts schweißgebadet aufgewacht?
Nee, zum Glück nicht. Zum Glück ist die Verdrängung dann wie immer doch auch groß und am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung. Aber an dem Tag waren schon viele Flashbacks, war schon viel so wirklich das letzte Mal so das Gefühl so im Ref gehabt gefühlt, wo man dann auf einmal so gemerkt hat, irgendwie genau, soll ich ein, zwei Mal im Ref, wo dir so der kalte Schweiß in den Rücken runterläuft, wo du so einen Termin mit deiner Fachleitung hast für einen Unterrichtsbesuch und dann guckst du so 2 Tage davor auf den Plan und merkst so, fuck, da wurde eine Klausur hingeschoben und auf einmal merkst du, scheiße, da kann der OB nicht stattfinden. Du musst jetzt irgendwie das irgendwie hinkriegen und du hast es verkackt, früh genug auf diesen Plan zu gucken und so weiter und so fort. Das war mal wieder ein kleiner Flashback an diese Zeit. Es war schön. Es fühlt sich lebendig an. So.
Weißt du denn, wer das Mädel war?
Nein, ich weiß gar nichts.
Das heißt, nee. Weil sie
nächstes Mal ich kann dir nicht siehst, meinen Entschuldigungsbrief schreiben. Falls du das hier hörst, es tut mir sehr leid.
Kannst du ja ihr
so ich habe doch ihr Fahrrad nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie ihr nicht Fahrrad aussieht.
Okay. Nee. Nee. Tja, das wird dich immer begleiten. Das ist okay.
Absolut.
Eine Narbe von innen.
Also jetzt werde ich jedes Mal, wenn ich mein Fahrrad abschließe, achtbar auf irgendwie sowas achten. Das nervt mich jetzt schon. Aber gut.
Tu's weg.
Ja, es muss einfach weg. Ja, das war mein Ferienstart so. Und wie ist es bei dir? Wie sind deine Ferien so?
Ja, das ist voll gut. Ich habe übelst die Ferien. Ich habe heute frei gehabt und habe nichts getan und voll gut.
Ja, ja eine Stunde früher hast du frei. Ist das nicht wie Ferien quasi?
Quasi. Bald habe ich auch Urlaub, aber so ist nicht. Aber noch muss ich ein bisschen. Noch anderthalb Wochen und dann habe ich mir auch mal 2 Wochen freigenommen.
Cool, das wusste ich glaube ich noch gar nicht so richtig. War jetzt da auch Urlaub? Ich glaube, letztes Mal, als ich Urlaub gefragt war, so spontan, wir gucken mal, vielleicht.
Heute Abend steht Urlaubsbuchungs-Dingsbums an.
Für in 2 Wochen dann?
Yes.
Das wird mich ja stressen. Aber ja. Was habt ihr vor, so grob? Also, dass das easy geht?
Irgendwas mit dem Auto erreichbares und Strand wäre gut. Also, entweder denke ich mal so Kroatien die Ecke, wäre eine Option. Oder halt so Richtung Frankreich, Spanien vielleicht.
Also, gute Idee. Lass mal treffen.
Nein.
Ist Spanien, Frankreich raus.
Nein, weil ihr seid ja Nordspanien, ne? Warte, die Ecke.
Ja.
Dachte eher so an den Süden.
Schade.
Aber heute Abend kann ich dir Bescheid geben. Vielleicht gibt es da so einen Treffpunkt.
Wäre geil. Ein Tag zusammen surfen.
Ich bin richtig gut im Surfen.
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Ja, solange du nicht irgendwie dein Surfer dann irgendeinen Fuß von jemand anderem dran
kennst. Ja, genau.
Brauche ich 2. Das ist nicht mein Brett, wo kommt das her?
Oh Gott, ey. Stell dir vor, ich wache jetzt irgendwann immer morgens so auf und habe irgendwie so geklaute Sachen irgendwie in meinem Bett liegen. Und ich weiß nicht warum und bin so ein verrückter Nachtschlafwandler, der irgendwie jetzt Straftaten begeht. Obwohl nicht mal Straftaten begeht, sondern einfach nur Leute abfuckt. Weißt du, einfach nur so Sachen, die nicht illegal sind, sondern einfach nur Leuten das Leben richtig scheiße machen. Das ist so der Nachtmax. Das wäre.
Ich prophezei, du wirst jemanden zuparken. So richtig eklig.
Ja, genau, so richtig eklig.
Also, gar nicht mehr rauskommt.
Irgendwie so ein Schuh im Aufzug vergessen, dass der Aufzug nicht mehr hoch und runter fahren kann.
Ja. Was gibt's noch? Es muss schon physisch sein, es muss schon in der echten Welt stattfinden. Du nimmst so den Chalkback von jemand anderem und nimmst ihn einfach weg.
Dann nimm ich mir nach Hause.
So, bei Macis wird eine Zahl aufgerufen und du gehst einfach hin und nimmst diese Tüte.
Ja, bei jemand anders.
Ja, mehr fällt mir nicht ein. Das war's. Ja,
einfach nur, um das Leben von anderen einfach ein bisschen schlechter zu machen. Aber nur so ein bisschen.
Das ist mir letztens passiert. Ich war abends kurz einkaufen und dann war da so eine ältere Dame, die ging so mit ihrem Einkaufswagen so ganz normal Gang entlang. Nicht so weit links, nicht so weit rechts, ganz also halt so auf ihrer Linie quasi. Auf einmal stürmt da so eine andere Frau an der vorbei, guckt die an und schreit: Was gucken Sie so blöd? Was soll das? Gehen Sie weiter. Und ich denke so: Wow.
Sie geht doch ganz normal weiter. Sie geht doch ganz normal weiter.
Ja, also es war gar nichts. Die andere Frau hat einfach ohne Grund sie einfach angemacht, so einfach so. Und dann hat sie mich so, die Frau, die so angemacht wurde, guckte mich dann so an. Ich guckte sie dann so an und dachte mir so, vielleicht hat sie einen schlechten Tag oder so. Ich weiß nicht. Und die anderen dachten so, ja, ich verstehe nicht, was ich gemacht habe. Ich auch nicht. Oh. Niemand versteht das. Sie hat einfach einen schlechten Tag, scheiß drauf. Und dann haben wir uns so ein paar Mal nochmal so in den Gängen so getroffen und uns so ein bisschen so zugenickt. Ja, also manche Menschen einfach scheiße.
Ja, das bin ich ab jetzt. Ab heute bin ich das.
Du warst, gut zu deiner Verteidigung, deine Intention war ja nicht böse. Du hast ja nicht ihr was Schlechtes antun, als war ja ein Versehen.
Aber meinst du, das war nicht auch bei der Frau im Laden so? Meinst du, sie wollte Alter, was Böses?
Ich glaube, hätte sie so eine Machete gehabt, hätte die den Arm abgeschnitten oder so.
Oh, genau so redet jetzt bestimmt die, der ist ein Fahrrad, ich abgeschlossen habe, auch über mich. Oh nein.
Das Gute ist, du bist jetzt Teil dieser immer wieder zu erzählenden Geschichte von, es war so verrückt, auf einmal war da ein fremdes Schloss dabei im Fahrrad. Und die haben die extra ausgerufen und da kam auf einmal so ein Mädel und die ist wieder gegangen und dann eineinhalb Stunden später kam immer noch niemand, die Polizei wollte mir nicht helfen, niemand wollte mir helfen, ich hatte dieses Bewerbungsgespräch und ich konnte nicht pünktlich dahin und jetzt habe ich den Job nicht bekommen und jetzt ist mein Leben ruiniert.
Oder viel besser, man weiß es nicht. Die Black Mirror-Folge ist da nicht eindeutig, muss ich sagen.
Aha, die erste habe ich jetzt übrigens gesehen.
Ich, die ersten beiden.
Wenn du willst, let's
die erste talk reden. About the first one.
Yes, willst du zusammenfassen? Du kannst immer so gut zusammenfassen.
Die ChatGPT. Ich bin gerade verwirrt, ich habe die zweite noch im Kopf. Gib mir ein Stichwort für die erste.
Die erste war diese Netflix-Variante.
Ah, also Streamberry. Genau. Also,
Spoiler für, übrigens,
ab jetzt. Genau, Spoiler-Boiler für die neue. Aber ich, ja, weiß nicht, ob, wenn man das nochmal gucken will, man kann ruhig zuhören. Ich glaube, so schlimm ist es nicht, wenn man jetzt weiß, worauf es hinausläuft. Aber es gibt schon ein bisschen Twisties in der ersten Folge. Und zwar startet es eigentlich ganz normal, dass man, also wie immer, schöne Black Mirror-Optik, so ein bisschen irgendwie zu cleanes Büro und man sieht so Joanne, die quasi nicht die Chefin ist, aber irgendwie so eine Bereichsleitung oder so einen Job irgendwie hat. Korrigiere mich immer, sobald du das möchtest, ne? Weil es schon eine Weile her. Und man erlebt so ihren Tag mit gefühlt so, ne? Sie muss irgendwie einer Mitarbeiterin kündigen, das tut sie auch und findet es irgendwie auch nicht so toll und weiß nicht so richtig, aber kriegt irgendwie einen Auftrag, muss das irgendwie tun. Und schreibt so nebenbei irgendwie mit ihrem Ex-Mann, der irgendwie in der Stadt ist und der sie sehen will und sie ist nicht so 100% abgeneigt, aber jetzt auch nicht so super cheaty unterwegs, weil sie hat auch irgendwie einen liebenden Mann zu Hause, geht nach der Arbeit aber dann erstmal noch zur Therapie und erzählt bei der Therapie so, yo, irgendwie mit ihm ist es so ein bisschen langweilig und da ist dieser aufregende Ex-Mann wieder und vielleicht, und geht dann abends auch zu ihm oder trifft sich mit ihm in der Bar, merkt dann, dass er so ein bisschen offensiver ist, das blockt sie dann aber meines Wissens noch nicht ab, sie küssen sich aber trotzdem irgendwie, aber danach geht sie, also sie fand es nicht so cool, aber hat sich irgendwie drauf eingelassen, aber fand es auch nicht gut und ist dann gegangen. Und dann sitzt sie abends auf der Couch mit ihrem Mann, der irgendwie einen witzigen Namen hat. Wie heißt der nochmal? Klisch. Irgendwie so. Und schalten so Streamberry an, was jetzt in der neuen Black Mirror Staffel einfach der Netflix-Ableger quasi, das ist Streamberry. Und sieht dann auf der Frontpage erstmal witzigerweise schon so einen kleinen Ausblick auf Folgen, die noch kommen, weil man sieht auch quasi die zweite Folge sieht man schon da als Vorschaubild, fand ich ganz witzig. Und sieht dann irgendwie Joanne is awful und so heißt auch die Folge, die wir quasi gucken. Also ne, wir gucken die Folge Joanne is awful und Joanne sieht dann abends bei Streamberry den Serienvorschlag Joanne is awful. So. Und dann gucken sie die erste Folge. Und am Anfang erstmal so ein bisschen, ach guck mal, die sieht ja aus wie du. Nee, das ist, wer ist die Schauspielerin?
Selma Hayek.
Das ist Selma Hayek, genau. Okay, mich spielt Selma Hayek. Oder nee, nicht mich spielt, sondern irgendwie so Selma Hayek ist das. Und sie wollte es erstmal gar nicht so auf sich beziehen. Und dann wird es aber relativ schnell klar, dass das ihr Tag war, nur in so ein bisschen ekliger. Also als wäre das so quasi mein böses Ich, von dem ich eben erzählt habe. Als würde das diesen Tag quasi erleben. Also irgendwie, als die, zum Beispiel diese Szene, wo sie dann die Mitarbeiterin feuert, da ist sie dann irgendwie böser so ein bisschen und ist so ein Ticken fieser. Und jetzt auch nicht super schlimm, glaube ich, wie ich finde. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht so super assi, aber so ein Ticken unangenehm irgendwie. Und genau, und das, weil Netflix dann, also Streamberry, so Push-Benachrichten schickt, sehen quasi alle, kriegen diese Nachricht mit, neue Serie, Joanne is awful. Und das heißt, ihr Ex-Mann guckt das, der Mitarbeiter bei ihr auf der Arbeit guckt das und alle sind so, hö, das bin ja ich in der Serie und sehen quasi ihren Ausschnitt vom Tag mit Joanne bei dieser Serie. So, und jetzt, ich glaube, ich will es jetzt nicht, ich brauche es nicht jetzt zu kleinschrittig zusammenfassen, aber es geht dann weiter und dann guckt, also ist dann so ein bisschen Inception-mäßig, dann guckt Selma Hayek als Joanne in der Streamberry-Serie, Joanne is awful, dann wird sie aber gespielt von nochmal wem anders oder so. Also ich weiß gar nicht, von auch einer berühmten Schauspielerin. Und das heißt, wir sehen immer wieder Joanne sich selber sehen in dieser Serie und allen macht es das Leben scheiße. Natürlich macht es das Leben zur Hölle. Und es ist richtig, richtig scheiße. Und sie will sich dagegen wehren. Sie versucht dann irgendwie was dagegen zu machen. Sie sagen ihr, nee, geht nicht. So, du hast mit der, das ist so der erste Kritikpunkt an der heutigen Zeit, die die Staffel quasi sagen will und sagen will, hey, guck mal, du akzeptierst irgendwelche AGBs und guckst gar nicht mehr rein. Und die sagen dann so, ja, Streamberry hat irgendwie die AGBs so, dass du alles, alle Rechte an deinem Leben oder an allem irgendwie abgibst und du verfilmt werden darfst, sozusagen. Mhm. Und genau, und daraufhin denkt sie dann, okay, wenn ich zu wenig mächtig bin, dann muss ich einfach dafür sorgen, dass Sam Hayek einfach keinen Bock mehr hat, meine Rolle zu spielen. Und oder ist ja schon klar, dass es gar nicht die richtige Sam Hayek ist?
Das kommt dann auch
raus. Das kommt dann, ne?
Ja, ja, ja.
Genau, also das, ne, dann will sie, dass irgendwie das Sam Hayek das zurückzieht. Und dann sehen wir irgendwie, jetzt irgendwie parallel laufend, einen Schnitt zu Selma Hayek, die dann, nee, genau, wir sehen das vorher schon, sorry. Dann geht sie hin, also die richtige Joanne, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, und kackt irgendwie in der Kirche und macht irgendwie crazy shit, wo man sich denken kann, Selma Hayek findet das nicht so geil, wenn das mit ihrem Namen quasi besudelt ist, sozusagen. Daraufhin geht Selma Hayek zu ihren Anwälten, wie sich das Joanne auch gewünscht hat, und Selma Hayek gesagt, yo, du hast uns deinen Avatar verkauft quasi. Also, also für mich ist da sofort geklingelt hier, er hat geklingelt, ist nicht, Bruce Willis hat doch, glaube ich, die Rechte an seinem digitalen Ich so ein bisschen zur Verfügung gestellt in einer gewissen Form, ne? Und das ist quasi da auch gemacht worden. Das heißt, es war gar nicht Selma Hayek, sondern Streamberry ist hingegangen und hat mit Selma Hayeks Körper 3D-Model quasi die Serie einfach gespielt. Und sie sagt, und dann sagen die so, yo, du hast uns alle Rechte abgegeben, du kannst nichts dagegen machen. Daraufhin geht sie zu Joanne, sagt, ey, yo, hör mal auf, in Kirchen zu kacken, please. Sie sagt, yo, dann hör mal mit der Serie auf, kann ich nicht. Und sie verbünden sich quasi, weil sie beide merken, scheiße, sie werden gerade von diesem Mediengiganten so ein bisschen abgezogen sozusagen. Oder haben, ehrlicherweise, also ist ja alles irgendwie rechtens, aber merken, sie sind da in eine Falle getappt, die sie nicht vorausgesehen haben. So, möchtest du den zweiten, also den Endpart jetzt irgendwie nochmal erzählen? Weil da wird es jetzt ja so ein bisschen undurchsichtiger nochmal.
Ja, beim Endpart geht's wie folgt. Die beiden verschaffen sich Zugang zu der Hauptzentrale von Streamberry und finden dann auch heraus, wie eben diese ganze, wie soll ich sagen, diese ganzen Serien, von denen es auch viele geben soll. Also hier Joanne is Awful ist quasi der Pilot, wo eben Joannes Leben verfilmt wird, aber es soll ganz viele von diesen Serien geben. Nämlich soll jeder einzelne Streamberry-User eben eine individuelle Serie bekommen, weil de facto hat jeder zugestimmt eben, dass sein Leben eben verfilmt und ein bisschen dramatisiert und quasi neu aufgelegt werden kann mit eben tollen Schauspielern. So, das ist so der Plan von Streamberry und die finden das heraus und finden auch heraus, dass quasi in diesem Hauptquartier da so ein spezieller Quantencomputer steht, der eben diese ganzen Serien halt mehr oder weniger in Echtzeit generiert. Sprich, du lebst dein Leben. Streamberry bekommt das dein Leben mit, indem die eben über die App quasi dein Handy lauschen und quasi mitbekommen, wo du bist, was du redest und so weiter und so fort. Und wer eben neben dir ist und bei dir ist. Und das nehmen die als Input und generieren quasi ein paar Stunden später oder in Echtzeit einfach neue Folge. Das heißt, dein Tag vergeht und am Abend gibt es quasi deinen Tag zusammengefasst auf Streamberry. Und das macht eben dieser tolle Quantencomputer. Und dann geht eben Sam Hayek da rein, sagt, hey, ich will irgendwie mit der Chefin reden. Und dann lässt sie die andere irgendwie auch ins Gebäude und dann versuchen die halt zusammen quasi diesen Quantencomputer zu zerstören, weil die beide denken sich, wenn wir den Computer zerstören, kann eben keine neue Serie generiert werden und dann hört dieser ganze Spuk auf. Und als sie dann in dem Kontrollraum sind, wo eben dann noch so ein Sicherheitstyp da sitzt und sagt, hey, ihr könnt hier nicht rein und ihr könnt hier den Computer nicht anfassen und so weiter, merken beide, dass das, was die als Realität wahrnehmen, gar nicht die echte Realität ist, sondern quasi eine dieser Serien, die quasi computergeneriert ist, deren Realität darstellt. Das bedeutet, in deren Jargon sagen die, es gibt halt verschiedene Ebenen und die sind quasi auf der ersten Ebene. Das heißt, es gibt irgendwo anders, nicht in deren Realität, noch eine andere Joanne, die echte Joanne ist aus der Realität. Und dann gibt es eben die erste Ebene, in der eben Selma Hayek quasi Joanne spielt als Schauspielerin. Aber die Joanne in der ersten Ebene, die quasi, von der wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, ist gar nicht echt, sondern die ist auch nur computergeneriert. Genau. Und so gibt es quasi unendlich viele Ebenen und immer wieder gibt es diesen gleichen Handlungsstrang. Aber eigentlich sind das quasi nur Serien in einer Serie. Und so finden die heraus, dass quasi alles irgendwie, wovon alle ausgegangen sind, dass das deren Realität ist, eigentlich nur alles nur eine Erfindung ist von einem Quantencomputer. Und um quasi das Ende noch kurz vorwegzugreifen, letztlich gehen sie hin und sagen, hey, warte mal ganz kurz, die echte Joanne hat ja die Entscheidung schon getroffen, ob der Quantencomputer kaputt gemacht wird oder nicht und so weiter und so fort. Und damit quasi ist dann auch die Entscheidung in dieser ersten Ebene getroffen und am Ende zerstören die Quantencomputer und verschwinden damit auch. Weil die ja auch, weil deren Realität auch nur eine computergenerierte Welt letztendlich darstellt. Und ja, so hat das quasi aufgehört und am Ende sieht man halt die echte Joanne, wie sie eben ihr Leben wieder in den Griff bekommen hat, wo sie eben aufgehört hat, sie zu sein und quasi damit auch so, wie soll ich sagen, wie sage ich das, also in der Serie selbst hat Joanne immer gesagt, dass sie eigentlich ihr Traum ist und wie sie eigentlich ihr Leben gestalten will. Sie wird gerne einen Café aufmachen und eben gar nicht diesen Job haben als Teamleiterin in diesem Konzern und so weiter. Und am Ende sieht man halt, wie diese Serie über sie selbst ihr die Augen geöffnet hat und sie dann quasi zu ihrem eigentlichen Pfad, nämlich zu der eigenen Leidenschaft und Passion, nämlich diesem Café irgendwie gebracht hat. Und am Ende ist so ein bisschen Happy End, in dem sie einfach zeigen halt, wie eben das Leben aussehen kann, wenn man sich quasi selbst mal für ein paar Tage oder für ein paar Stunden halt auf Netflix oder auf Streamberry beobachtet.
Mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die noch irgendwie wichtig waren, die ich ganz vergessen habe am Anfang zu erwähnen, dass man sieht, dass natürlich das Leben von Joanne dadurch zur Hölle wird. Also wenn alle quasi dein Leben sehen und alle quasi mitbekommen, was du auch mal vielleicht für Kleinigkeiten sagst, die vielleicht nicht so böse gemeint sind oder keine Ahnung was, dass die unter einer anderen Perspektive total diabolisch aussehen. Zum Beispiel fällt der, als sie die feuert und dann steht sie auf dem Balkon und fällt ihr irgendwie ihre Zigarette irgendwie runter und genau auf den Kopf von der. Und das ist natürlich ein total blödes Missgeschick. Und wenn man das so sehen würde, dann würde man denken, oh shit, ja, ist irgendwie super unangenehm, aber ist halt passiert. Und in der Serie war es halt dann so dargestellt, hätte sie das so extra gemacht irgendwie und als wäre es irgendwie nicht unangenehm. Und ich finde, das hat nochmal so ein bisschen diese Ebene gezeigt mit, was ist eigentlich, wenn andere Leute deine Aktion sehen und nicht mit einem wohlwollenden Blick, weil sie sagen, ach ja, guck mal, das ist irgendwie der Max, der würde ja niemals ein fremdes Fahrrad abschließen, sondern das ist der Max, der hat jetzt angefangen, den Menschen in seiner Umgebung auf den Sack zu gehen. Und guck mal, war doch klar, das passt doch ins Bild. Und klar betrügt die ihren Mann und ne, und das ist natürlich, geht ihre Ehe dadurch kaputt und so weiter und so fort. Ne? Also das kann man sich ja vorstellen. Diese dramatische Ebene war natürlich noch da drin, dass so diese Kritik an, wenn Leute jeden Schritt deines Lebens sehen würden, dann würden da viele Freundschaften und viele Dinge wahrscheinlich kaputt gehen, interessanterweise. Und ich habe gerade den zweiten Punkt noch vergessen. Ah, ich habe es vergessen.
Also, es hat nichts damit zu tun, dass ihr Verlobter auch dann die Biege gemacht hat, nachdem er gesehen hat, wie sie über ihn spricht mit ihrer Therapeutin. Das war...
Genau, das war noch Teil dieses, oh Gott, das Leben wird zu Hölle. Ach genau, und dass sie getestet haben, das fand ich noch ganz nett, auch diese bisschen Kritik an der Zeit vielleicht oder an Konsumverhalten, dass die dann die Chefin bei Streamberry so erklärt, ja, wir haben auch Joanne is Awesome probiert, aber kein Mensch wollte das sehen. Also keiner will sehen, dass das Leben einfach toll ist und dass du nett bist und das cool ist und schön ist und so, worüber wir auch im Podcast häufig reden, so, sondern nee, deswegen haben wir festgestellt, die Nutzerzahlen, die wollen alle bla 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 ist awful und deswegen drehen wir jetzt über Menschen, jeden Menschen, wie du gesagt hast, diese Serie mit bla 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 ist awful, weil ist awesome klickt halt nicht, so. Und das fand ich auch nochmal einen ganz netten, also jetzt nicht der super tiefgründige sonst irgendwas Kritikpunkt, aber ist ja so ein ganz netter Spiegel für die Zeit irgendwie, was es ja auch irgendwie sein soll.
Ich finde es ganz cool gemacht, muss ich sagen. Ich mochte so die Verknüpfung von Ideen und letztendlich ist es ja auch nicht so weit weg. Ich glaube, so an ein paar Stellen haben die natürlich so ein bisschen getrickst. Diese so Aussagen wie, ja, es weiß doch jeder, wenn man über irgendwas spricht, hat man sofort danach Werbung auf dem Handy. Da haben die natürlich so ein bisschen Benzin ins Feuer gegossen für bestimmte Dinge, die so ein bisschen im Umlauf sind, wo niemand so richtig weiß, stimmt das wirklich oder nicht? Ja. Und das mit diesem Quantencomputer war natürlich auch so eine Sache, wo man sagt, okay, das war jetzt einfach nur stilistisches Mittel, um jetzt einfach nur irgendwie dem Ganzen irgendwie eine coole Erklärung zu geben, wieso das einfach funktioniert. Aber im Grunde genommen, die Möglichkeit eben auf Basis von von ein bisschen Mitschnipsel von deinem Leben, von ein paar Gesprächen, das quasi in AI zu gießen und sagen, hey, generiere mir letztendlich dann einen Dialog, der so ein bisschen spicier ist, ein bisschen dramatischer ist, wo so ein bisschen mehr Charakter durchkommt. Generiere mir auf Basis eben von ein paar Fotos, die du im Internet gefunden hast, einfach mal so ein Bild von jemandem. Und pack das quasi in so ein Video. Ich meine, das ist das, worüber wir die letzten Wochen immer wieder so gesprochen haben, dass das eigentlich bald möglich sein muss und so weiter. Deswegen ist das ganz cool, quasi mal zu sehen, wie, was für ein Anwendungsfall dadurch entstehen kann, den niemand so richtig geil findet. Aber der gar nicht unrealistisch ist und der vielleicht auch in eine Richtung geht, die am Ende doch cool ist, aber wo man aufpassen muss zwischen, will man, wenn man eben Content für Personen generiert, so auf individueller Basis, will man da zu tief in deren Leben, zu tief in deren Psyche einsteigen oder macht das halt vielleicht auch was mehr kaputt, als es irgendwie cool ist. Und ja, das haben die ganz cool, finde ich, in so eine kleine, kompakte Story gepackt, die man sich so eine 40 Minuten angucken kann und danach weint man, weil man todtraurig ist.
Ja, ich habe dir ja danach auch geschrieben, irgendwie eine solide 7 von 10, glaube ich, oder so. Ne? Aber ich finde, jetzt auch nochmal, wenn wir es so ein bisschen Revue passieren lassen, ist es nochmal ein bisschen gestiegen, weil ich weiß noch, dass ich nach der Folge dachte, wo ist jetzt so dieses flaue Gefühl im Magen? Das hatte ich danach gar nicht so, weil ich dachte, das ist irgendwie von mir persönlich so weit weg, weil es ist nicht wie, dass ich das denke, ich habe diese Versuchung, diese Kontaktlinse vielleicht einzusetzen, dass ich mein Leben die ganze Zeit aufnehme, wo ich denke, ah, verdammt, ich würde es wahrscheinlich auch tun und bereuen. Sondern es war mehr so, das ist so weg von mir. Aber ich finde, je mehr wir da jetzt auch gerade drüber gesprochen haben, desto näher ist es ja auch dran. Weil allein die Ebene mit, dass man ja auch sagen kann, das ist ja Selma Hayek, die sieht ja in dieser Serie auch gar nicht genau so aus wie sie. Aber trotzdem sagen alle so, ja, aber das bist ja du. So, die reden ja gar nicht mit ihr und fragen sie so, hä, warum stellen die es denn so dar? Ich kenne dich doch, du bist doch ganz anders. Keiner fragt es mehr, sondern alle gehen davon aus, dass was sie da sehen, ist quasi real. Und wenn wir das jetzt einfach mal nicht auf Quantencomputer, jemand macht eine Serie über Max Pelzer macht, sondern wenn man das jetzt irgendwie auf Social Media oder keine Ahnung was bezieht, so jeder kann einen Twitter-Account erstellen, sich einen blauen Haken kaufen und sagen so, ich bin jetzt irgendwie Max Pelzer und dann sieht er vielleicht Ticken so ähnlich aus wie ich und dann macht er aber ganz fiese Dinge und irgendwann verschwimmt so ein bisschen diese, was ist jetzt eigentlich wirklich der, was ist er nicht, weil manchmal trifft er dann vielleicht auch irgendwas, was er machen würde, so, ich habe ein Fahrrad von wem Fremden abgeschlossen, so, und aber am nächsten Tag macht er irgendwas anderes Fieses, der böse Bizarro-Max, aber auf einmal ist dann nicht mehr klar, wie bin ich eigentlich, und es färbt irgendwie ab, ob wir wollen oder nicht, und das finde ich irgendwie, das fand ich nochmal so einen fiesen Gedanken, dass wir dann wahrscheinlich doch so einfach sind, wir Menschen, dass wir nicht sagen können, dass aber auf gar keinen Fall bist das du, sondern irgend so ein kleiner Hauch wird immer hängen bleiben und man denkt so, ja, aber guck mal, von dir gibt's doch dieses Nacktfoto im Internet, auch wenn es gefaked und gephotoshoppt und whatever straftatenmäßig ist, aber irgendwie irgendwas, das ist doch die mit dem Revenge-Porn irgendwas und dann ist so, okay, das ist nicht so geil, dass sowas dann irgendwie hängen bleibt.
Ja, ich fand es ganz interessant zu hören, was Mark Zuckerberg darüber denkt. Weil er hat irgendwie einen Podcast released mit Lex Friedman vor 2-3 Wochen irgendwann.
Kommen wir jetzt gleich zu dem, irgendwer will gegen irgendwen kämpfen.
Achso, ja, können wir auch.
Das habe ich nicht mitbekommen, ja.
Was ich spannend fand, war so die, mal so einen Blick zu bekommen, wo. Was denkt quasi der Chef von Facebook, Instagram und WhatsApp über eben so AIs und der Umgang damit, weil eben das quasi so, wie soll ich sagen, der vielleicht gefährlichste beziehungsweise der umstrittenste irgendwie Anwendungsraum ist. Also eben, was machen wir denn auf Instagram oder Facebook oder Twitter damit?
So persönlichkeitsrechtemäßig auch, ne? Was geht zu weit? Ab wann ist es nicht mehr dein Bild, ab nicht mehr dein, sondern, ne? Und so.
Genau, die Schiene, aber auch die Idee von, hey, wie gehen wir denn damit um, wenn jetzt jeder irgendwie Content über jeden irgendwie faken kann.
Ah, okay.
Und spannend fand ich in dem Kontext, das geht so auch in die Richtung, die du jetzt gerade angesprochen hast, wie gehen wir denn damit um, wenn jemand einfach irgendwelche Videos oder Bilder faked und die in Umlauf bringt und mein Image dadurch Schaden nimmt. Und eine Idee fand ich interessant, die der dann beschrieben hat, war nämlich zu sagen, naja, es gibt gar nicht so die eine AI, die wir nutzen sollen, sondern es gibt quasi sondern ganz, ganz viele AIs und jeder hat so seinen eigenen Trupp von AIs, die auf dich allein sind. Also es gibt diese ganzen AI-Thematik, so dieses Schlagwort von Alignment, also quasi so ein bisschen so die Ausrichtung von der AI an Menschheit, quasi an Menschen, um eben zu verhindern, dass AI irgendwas Negatives tut, was wir Menschen gar nicht wollen.
Dass wir halt nicht Age of Ultron-mäßig machen, sondern dass wir halt sagen, Prio ist erstmal Mensch und tu erstmal Gutes für den Mensch, so ungefähr.
Exakt. So. Mhm. Und das ist so, da gucken halt viele jetzt gerade drauf und sagen, naja, wir müssen halt verhindern, dass eben ChatGPT-5 irgendwas macht, was vielleicht irgendwie der Menschheit schadet. So. Mhm. Super vage, grob, aber ganz, ganz allumfassendes Thema.
Ja, so ein bisschen philosophische Diskussion, die ja auch schon seit Jahrzehnten läuft, so nach dem Motto, aber jetzt halt irgendwie konkreter wird und deswegen nochmal vielleicht einen neuen Drive kriegt. So, ne?
Genau, aber es gibt auch jetzt schon quasi Anwendungsfälle, die man heute kennt, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, irgendwie, schreib mir einen Text, in dem du irgendeine Person niedermachst und gib mir 200 Stichpunkte, wie ich jemanden online irgendwie fertig mache. Dann sagt auch ChatGPT jetzt, ey, kann ich machen, aber mache ich nicht so.
Hast du probiert?
Vielleicht. Nee. Also, es gibt ja jetzt schon quasi dieses ständige Hin und Her von wegen, was ist okay, was darf man machen, was darf man nicht machen. Also quasi eine ethische Ebene so auf der Technologie, die halt eben Anwendungsfälle verhindert.
Wie kann ich eine Mietminderung schreiben mit sehr viel bösen Kraftausdrücken?
Das geht zum Beispiel ganz gut. Aber jedenfalls gibt es eben dieses große Thema, aber du kannst es halt auch andersrum betrachten. Du kannst halt sagen, wie kann ich quasi einen AI-Agent auf mich allein? Das Beispiel war relativ simpel, nämlich das Beispiel war, naja, du bist zum Beispiel ein Friseur in deiner Stadt und du willst jetzt eben eine AI nutzen, um mit deinen Kunden zu kommunizieren auf Facebook, okay, oder WhatsApp, wie auch immer. Mhm. Und wenn der Kunde dann sagt, hey, bist du denn der beste Friseur, willst du nicht, also kannst du mir irgendeinen anderen, also kannst du mir die und die Frisur machen, dann willst du ja nicht, dass der AI-Agent sagt, ja, könnte mein Eigentümer, also mein Friseur-Mensch machen, aber eigentlich ist der andere vielleicht besser. Es wäre eigentlich ein Misalignment zwischen dem, was du eigentlich von dem Ding erwartest, nämlich es soll dir Kunden bringen und Termine machen und so weiter. Und das Ding sagt auf einmal zu viel von der Wahrheit und empfiehlt dich an die Konkurrenz, und empfiehlt den Kunden an die Konkurrenz. Das willst du ja im Zweifel nicht.
So wie wenn ich ein Handy kaufe, will ich, dass das mein Handy ist und meine Befehle ausführt sozusagen und nicht und in deinem irgendwie Sinne handelt. Genau, und nicht irgendwie, wenn du jetzt aber lieber WhatsApp-Icon oben links hast, dass es dann oben links ist, weil es ja meins. Ich will, dass es so ist, wie ich es gerne hätte. So, also dass man AI eher wie so eine Art Gebrauchsgegenstand eher wieder betrachtet und weniger als diese menschenähnliche, wie können wir irgendwie so humanoide Gedanken da reinbringen, sondern eher so gegenstandsmäßig, also so Zweck gebunden so ein bisschen, oder?
Mhm, genau. Mhm. Und halt dann auch in verschiedenen Ausprägungen. Also nicht nur die, wir haben ChatGPT im das ultimative Ding, was alles kann, sondern hey, wenn du eben vielleicht einfach nur quasi eine Art Chatbot haben willst für Terminvereinbarungen, dann reicht dir auch die ChatGPT-1-Variante. Jetzt sage ich einfach Quatsch. Also aber ja. Ne, von der Idee her einfach ein kleineres Modell, weniger Fähigkeiten, aber nur das, was wirklich notwendig ist, um eben den Job zu machen. Und halt eben für dich, also in deinem Interesse handelnd, also halt auch wenn es vielleicht einen cooleren Friseur gäbe in der Gegend, sagt das Ding trotzdem, hey, komm zu uns, bei uns gibt es die coolsten Haarschnitte, wie auch immer. Und das ist so dieses individuelle Alignment. Also nicht nur nach dem Motto, zerstöre nicht die Menschheit, sondern zerstöre nicht mein Geschäft oder zerstöre nicht meine Beziehungen. Und weitergedacht könnte man halt auch sagen, naja, handel halt in meinem Interesse auf Facebook, auf Instagram. Bedeutet so viel wie, hey, guck eben, ob jemand über mich Dinge verbreitet, zum Beispiel auch Fake-Bilder, Fake-Videos, Fake-News. Und stell das richtig. Also ein bisschen wie, hey, wenn sowas passiert, dann musst du nicht selber das Internet durchsuchen nach, hey, wer hat vielleicht irgendeine Fotomontage über mich gemacht, sondern das Ding sucht für dich und reportet das automatisch. Mhm. Also so nach dem Motto, wenn die ganze Welt sich jetzt aufrüstet und sagt, ich kann jetzt jeden in den Dreck ziehen und jeden quasi schlecht dastehen lassen, jedes Image zerstören, kannst du sagen, nee, ich habe meine eigenen AIs, die das dagegen ankämpfen. Mhm. Und so ein bisschen so, vielleicht wird das so die Balance halten zwischen so einem aufsteigenden, weiß nicht, Schwall an eben Fake-Content und dann eben auf deiner Seite hast du halt eben deinen AI-Agent, der dich repräsentiert und sagt, hey, ich muss das Image von dieser Person aufrechterhalten, deswegen tue ich jetzt alles Mögliche und kommentiere und reporte und wie auch immer. Mhm. Das fand ich ganz interessant, einfach mal diese Perspektive einzunehmen, weil das halt nicht der, wie soll ich sagen, das immer offensichtliche ist, weil viele von den anderen Tech-Bros sagen dann, ja, nee, es gibt die eine AI und die ist halt super krass.
Und jeder hat aber einen dann, Teil von ihr sozusagen irgendwie, ne? Mhm.
Ja, und jeder speist quasi in das große Ganze rein, so dieses gottesähnliche Geschöpf. Und das fand ich interessant, dass eben er gesagt hat, der Marky Mark, der gesagt hat, hey, nee, eigentlich wollen wir ganz viele AIs haben und jeder hat so seinen eigenen Trupp an AIs, so jeder kriegt so 20, 30 Stück und wie auch immer. Und die machen halt das, was für dich halt gut ist und
nicht was für. Es ist irgendwie greifbarer, ne? Also ich finde, das ist so, also ich höre es jetzt zum ersten Mal, aber ich finde es jetzt nicht so super abwegig, weil dann wäre es ja so ein bisschen so, als wären quasi die AIs sozusagen einfach eine Entwicklung von Apps. Also, dass wir quasi nicht mehr App-basiert irgendwas haben, sondern wir haben es quasi AI-basiert. So. Und dann ist es halt irgendwie die Chat-AI, die dann irgendwie die verschiedenen Kanäle bedient. Du hast dann irgendwie die, also Mail, WhatsApp, iMessage, whatever. Oder du hast halt die Social-Media-AI, die halt dann für dich irgendwie Posts macht, aber eben auch erkennt, ob du das wirklich bist und so weiter. Oder ob der wirklich von deinem Gerät abgesetzt wird und so. Finde ich, kann ich mir irgendwie gut, also kann ich mir einfacher vorstellen, als immer diese Gottähnliche, wo man ganz viel irgendwie reinsteckt und auf einmal ist es die menschenvernichtende oder die weltrettende AI und so. Aber dass man einfach sagt, okay, Apps sind ja eh schon dabei, so KI-Features mit einzubauen, so siehe Snapchat und so weiter, ob es jetzt so mega der Renner ist, glaube ich ehrlicherweise gerade noch nicht. Aber dass man den Schritt noch weiter weiterdenkt, ist es nicht so weit weg, dass man denkt, ja, okay, aber wie weit sind wir denn weg, dass dann auf einmal, wenn ich jetzt einen Instagram-Post mache, mir nicht einfach nur Filter vorgeschlagen werden, sondern ich einfach jetzt textbasiert eingeben kann, mach das mal ein bisschen heller, aber auch ein bisschen mehr Blauton. Und auf einmal ist es drin. So. Und in diesen kleinen Schritten kann man sich ja sehr gut vorstellen, wie man auf einmal dann den nächsten Schritt hat, die dann sagt, mach mal für mich einen Frühstückspost aus diesem Bild. So, und dann irgendwie zufällig generiert Post. Und dann genau zu sagen, okay, und jetzt kennst du meinen Instagram-Feed, du weißt, wie mein Posting-Verhalten ist, check mal Instagram ab, wie so ein Antivirus-Programm quasi, durchsuch mal nach Mustern, die mit meinem ähnlich sind und schlag mir die vor, dass ich selber erstmal händisch gucken kann, bin ich das gewesen oder nicht.
Ja,
und so, ich finde, das ist so ein Prozess, den man sich gut vorstellen kann irgendwie.
Ja, und ich finde es halt auch aus der Perspektive auch logisch, wenn man sich die Frage stellt, wie nutze ich denn meinen Computer den ganzen Tag? Wenn du dir vorstellst, du nutzt ihn von morgens 8 bis nachmittags um 4 für die Arbeit und danach eben privat, dann willst du im Zweifel auch nicht Siri haben, die beide Welten mitbekommt. Darfst du vielleicht auch gar nicht, dann sagt vielleicht dein Arbeitgeber, hey, aber das, ich will nicht, dass das Ding halt quasi lauscht. Das ist, wir haben unsere eigene Arbeits-AI, die ist halt abgekapselt. So. Die hilft dir für deine Arbeitssachen, aber die sollst du nicht in deiner Freizeit nutzen und andersrum willst du halt auch nicht, dass die Arbeits-AI in deiner Freizeit lauscht oder Kontrolle auf deinen privaten Mails hat und so weiter. Das wird auch, glaube ich, eine spannende Entwicklung von wegen, hey, wie kannst du da eben auch Barrieren schaffen? Weil du willst im Zweifel, wie gesagt, nicht, dass ein etwas alles über dich weiß, sondern du willst vielleicht auch Geheimnisse haben weiterhin und auch vielleicht Geheimnisse vor Siri haben oder wie auch immer. Und deswegen fand ich den Ansatz auch nochmal irgendwie plausibel zu sagen, naja, ich will nicht ChatGPT für alles, sondern ich will vielleicht, ne?
FilterGPT oder so. Ja, interessanterweise so eine kleine Mini-Variante davon kommt mir in den Kopf, weil ein total netter neuer Kollege vom HBG hat jetzt nochmal eine Rundmail geschrieben und meinte, dass, ist jetzt schon ein bisschen länger, aber das ist jetzt eine Variante von ChatGPT vom Land NRW quasi gibt sozusagen, die aber Schul- und DSGVO-konform sozusagen ist. Und nach dem Motto, hey, wenn ihr wollt, dass ihr, also wir als Land wollen, dass ihr mit den Schülern übt, mit ChatGPT umzugehen und so weiter, aber wir wissen immer noch, es ist Schule, da müssen wir uns an gewisse Regeln halten und es muss irgendwie NRW-Server-basiert sein, bla bla bla, diesen ganzen Kram haben wir schon alles besprochen. Deswegen hier habt ihr einfach eine Variante davon. Ich weiß nicht, wie, ob die jetzt super viel eingeschränkter ist. Ich glaube ehrlicherweise nicht, weil es wahrscheinlich einfach irgendwie eine API ist, die einfach bestimmte Beschränkungen drin hat an Datenspeicherung sozusagen. Aber wahrscheinlich greift es auf ähnliche Sachen zu sozusagen. Und das wäre ja ganz ähnlich, sozusagen, okay, du hast diese Schul-AI, die eben dann vielleicht manche Sachen blockt, so, die dann vielleicht sagt, okay, weiß ich jetzt nicht, ne? Also irgendwie keine jugendgefährdende Sachen einfach blockt, weil warum willst du in Schule jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Jugendgefährdendes recherchieren sozusagen? Aber dann, wenn du nachher dein Privaten bist, kannst du ganz normal ChatGPT whatever nutzen und hast Zugriff auf eben alles, was du möchtest. Aber die weiß dann eben auch nichts davon, deinen Verlauf, was du die andere gefragt hast, sozusagen. Ist ja so ein bisschen eine Vorstufe da, also ist ja so ein bisschen.
Ja, komplett. Und da ist halt auch die Frage, ne? Und vor allem, was halt interessant ist, wenn eben die jetzt große Unternehmen sagen, wir veröffentlichen das halt als quasi Open-Source-Software und jeder kann diese Modelle nutzen und jeder kann die einsehen und so weiter, dann kann eben genau das easy jeder machen. Also wenn zum Beispiel OpenAI das machen würde, was sie ursprünglich gesagt haben, könnte jetzt jeder hingehen und sagen, ich installiere mein eigenes ChatGPT Und dann
auf baue ich da Server quasi zu Hause meine, so ungefähr, ne?
Ja. Genau, und da baue ich da eben meine Restriktionen ein und aligne das eben an mein Modell der Welt und sage halt, das ist meine ethisch-moralische Überzeugung und das sind die Stellschrauben, wie ich das quasi einstelle, dass es eben so handelt, wie ich das auch tun würde. Und jemand anders sagt, nee, ich finde das total blöd, meine politische, ethische Auslegung ist eine andere, also stelle ich mir quasi den linken, rechten, oben, unten ChatGPT quasi mein ChatGPT halt in meine Weltanschauung, die justiere ich da einfach rein und dann hat jeder so sein eigenes Ding.
Ja. Das fand ich jetzt so den sehr schönen, produktiven, interessanten Ansatz irgendwie. Mir ist aber auch gerade noch in den Kopf gekommen, ich weiß nicht, ob da Mr. Zuckerberg auch was zu gesagt hat, so wie du es gerade dargestellt hast, mit, ne, dann hat jeder so seine AI-Agents und es sind irgendwie viele AIs und ne, die durchforsten sind und so weiter und so fort. Klingt für mich aber auch so ein bisschen nach dem Motto, wer die höhere Rechenleistung hat und wer mehr Geld hat, hat auch so ein bisschen die Informationsmacht im Zweifel, weil wenn ich, also ne, denken wir an jetzt Wahlen, denken wir an, keine Ahnung, Werbung oder whatever, wenn ich mehr und stärkere AIs sozusagen habe, können, also jetzt gar nicht, um das alles so super böse zu machen, sondern nehmen wir einfach mal Werbung. Ja. So, wenn ich das Unternehmen bin, das am meisten Geld für meine AI-Agents ausgibt, so, dann verdrängen die irgendwie, diffamieren die andere Werbung und machen meine hoch und so weiter und so fort. Und der halt quasi die meiste Rechenpower und das Geld hat, der hat so ein bisschen die Herrschaft über das Internet. Man könnte natürlich sagen, ist es nicht jetzt auch schon so, nur irgendwie auf einer anderen Basis so vielleicht. Aber ich könnte mir vorstellen, so dass dann der Otto Normalverbraucher wie du und ich jetzt ja nicht die, also natürlich jetzt in weiterer Zukunft vielleicht dann auch die AI-Armee um sich herum hat, aber vielleicht am Anfang wahrscheinlich eher nicht. Und dass wir dann so ein bisschen dem Ganzen ausgeliefert sind, was dann quasi von den AIs der Unternehmen sozusagen quasi generiert wird und wir nicht die Fähigkeit dazu haben, das zu entschlüsseln sozusagen, weil uns da einfach diese Ebene fehlt, die Rechenpower sozusagen. Haben die da irgendwas gesagt, dass es auch so ein bisschen kritisch sein kann, wenn alle viele AIs sozusagen haben?
Total. Also das ist, glaube ich, mit das, wo keiner richtig weiß, was passieren wird und wo alle irgendwie Angst vorhaben, weil, wie du es beschrieben hast, kannst halt schnell in so ein Szenario driften, dass halt eben wenige eben Zugriff haben auf die mal tollsten Modelle und die können halt Dinge tun, die halt einfach dir einen unfairen Vorteil verschaffen, wo es nachher keine Konkurrenz mehr gibt zwischen, hey, wie gut bin ich und wie gut bist du, sondern es ist so, okay, wie du sagst, ne, wer hat den größeren Server und wer hat die krasseren Modelle? Da war jetzt bisher von das in dem einen Podcast von Zuckerberg war halt die Antwort immer, naja, wir sind halt noch weit davon entfernt.
Also, ja, dass wir überhaupt so, welche haben, so ungefähr, ne? Ja.
Also wir sind so am Anfang, so nach dem Motto, wir machen uns deswegen noch keine akuten Gedanken, sondern wir gucken halt eben erst, dass wir halt jetzt eben die Dinge überhaupt zum Laufen bekommen, die halt irgendwie nützlich sind und Wert schaffen. Ich habe andere Podcasts, auch den ich dir geschickt habe, da gab es ein paar interessante so kleine so Schnipsel, wo man... Du
bist Minute 30 gekommen erstmal, sorry. Okay.
Nee, gar nicht schlimm. Das fand ich halt interessant, da nochmal reinzuhören, so von wegen. Es gibt so verschiedene Szenarien, die man sich vorstellen kann. Und ein Szenario davon war zum Beispiel zu sagen, naja, wenn wir doch als Menschen alle wissen, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, du gehst auf Instagram und alles, was du an Content siehst, ist quasi, also 90% vom Content ist halt generiert von AIs. Und du weißt eigentlich, alles, was ich in Werbung sehe, ist halt übertrieben krass und eigentlich bin ich so ein bisschen, ich bin hilflos, ich bin, als würde mich jemand im Dschungel aussetzen, so, ich weiß nicht, was ich hier tun soll, ich weiß nicht, was ich hier glauben soll, es ist einfach alles zu viel.
Ist ja so ein die bisschen, Frage, wenn ich kurz einhaken darf, ist ja so ein bisschen wie es jetzt schon quasi ist, nur dass es halt jetzt nicht AI generiert ist, sondern dass halt, wir jetzt darüber sprechen, ne, welcher Körper ist bei Instagram denn überhaupt echt, ne, wo sind Filter irgendwie drüber gelaufen, Schönheits-OPs, whatever. Und bei Werbung, ne, haben wir auch schon hundertmal darüber gesprochen, also wir wissen, dass Werbung ist dafür da, um dieses Produkt zu vermarkten und die werden das nicht kritisch beleuchten sozusagen. Und wenn Menschen dafür bezahlt werden, Werbung zu machen, so sehr wir diesen Menschen auch vertrauen, dann kriegen die erstmal Geld dafür, dass sie dieses Produkt bewerben, ob sie es jetzt mega geil finden oder nicht. Und ne, so ein bisschen sehen wir es ja quasi schon so, nur ist jetzt alles quasi noch gerade handgemacht sozusagen. Diese Ebene mehr ist ja, die du gerade beschreibst, ne, ist halt eben dann ja nicht mehr Mensch in Menschenhand sozusagen. Ne?
Ja, also in dem Beispiel, wenn man das jetzt ins Extreme denkt, also nach dem Motto, jeder Mensch könnte quasi alles faken, da ist halt die Frage für, also es gibt ja mal einen Gegenpart, nämlich der sich das anguckt. Mhm. Also wenn du jetzt alles faken würdest und nur die krassesten Bilder von dir reinpaust und ich gucke mir das an, dann würde ich mir irgendwann die Frage stellen, so, was mache ich hier eigentlich?
Vertrau mir, die sind echt. Die sind echt.
Ja, aber da würde ich mir vielleicht die Frage stellen, so, was ist das hier eigentlich? Was mache ich hier? Was gucke ich mir eigentlich an? Mhm. Und die Frage ist halt, was hat das für einen Wert für dich als Mensch, wenn du dir eben unendlich viel generiertes Zeug reinziehst, von dem du nie weißt, ob es echt ist oder nicht. Ich glaube, das könnte halt schnell dazu führen, oder eine These ist halt, dass es schnell dazu führt, dass es halt sehr uninteressant wird, dass Leute dann sagen, hey, was mache ich hier, was gucke ich mir eigentlich an, und dann verlassen sie eben diese Welt und sagen sich, das ergibt keinen Sinn für mich.
Ich kann auch Star Wars gucken oder irgendwelche anderen Science-Fiction-Serien, wo sich Leute was ausgedacht haben, einen coolen Skript, anstatt jetzt irgendwie random fiktiven Kram mir anzugucken, auf einer Short-Plattform sozusagen. Ne?
Ja, ich meine, es gibt ja so verschiedene Gründe, warum Leute eben halt so auf Instagram sind, jetzt als Beispiel. Ne? Und einer der Gründe ist natürlich, ich stalk halt irgendwie meine alten irgendwie Schulkameraden und so weiter und so fort. Aber auch da, was stalkst du denn, wenn jeder irgendwie so ein Fake-Leben irgendwie noch postet und du weißt halt nicht, stimmt das nicht. Mhm. Also wenn die sich mehr authentisch ist, dann sinkt auch der Wert zu einem gewissen Grad, und ist die Frage, ja, überlebt
die Plattform. Job hat einen seriösen.
Ja, und ich glaube, das wäre halt ein Szenario, dass man halt sagt, naja, die Menschen verlangen quasi nach anderen Menschen, und wenn eben diese authentische Ader irgendwie austrocknet, dann stirbt die Plattform, und da kann man halt gegen vorgehen, da kann man als Plattformdesigner natürlich sagen, hey, bei uns gibt es halt eben überwiegend Content von Menschen, und das, was halt hart gefaked ist, wird halt gelabelt, und dann siehst du halt eben, ist es jetzt authentisch oder ist es jetzt irgendwie ein Fake-Post. So könnte man vorgehen, oder, ne, dass du deinen Algorithmus einstellst und sagst, hey, zeig mir bitte nur unbearbeitete Sachen und nicht generierte Sachen, sondern nur von Mensch gemachte Sachen. Ich glaube, sowas wird auf jeden Fall irgendwie in die Richtung mehr gehen, dass man eben wie bei Twitter sagen kann, hey, ich zahle 8 Euro und ich bin echter Mensch, mehr oder weniger, mehr macht man ja dann nicht. Ja, das wäre so eine Gegenbewegung. Das andere Extrem wäre natürlich zu sagen, na gut, wenn das eben so ausarten sollte und alle Menschen finden eben Streamberry oder das neue Instagram oder das neue Twitter so gut, weil es eben alles nur noch generiert ist und einfach so überkrass, dass dann irgendwann sagt, okay, das ist einfach unfair. Und dann ist halt die Frage, greift da jemand ein? Sagt da jemand, okay, das ist so unfair, ihr müsst euren AI-Algorithmus teilen, ihr dürft das nicht für euch behalten. So. Sowas könnte passieren. Es könnte auch passieren, dass Staaten sagen, hey, wir sind jetzt, irgendein Staat sagt, ich habe jetzt die Ultra-AI und nutze die jetzt für meine Vorteile und spiele damit andere Staaten halt aus. Sorgt für Unruhen, sorgt dafür, dass da irgendwie, weiß nicht, irgendein Putsch stattfindet, whatever. Und dann ist die Frage, okay, was passiert dann? Ne? Lassen andere Staaten das zu? Oder sagen sie, hey, wir bomben jetzt alle Server fahren. So, plätten jetzt quasi nochmal so Reset. Das ist auch ein Szenario. Oder ist das andere Szenario, dass einfach irgendwie so die Menschen irgendwie das so sagen, hey, wer auch immer an diesem Modell mitarbeitet, wer auch immer dort beteiligt ist, sagt von vornherein so, hey, ich leak die einfach. So, wenn wir was Cooles haben, dann mache ich das einfach publik so und bin einfach anonym dabei, und gibt es diesen Geheimnismodus überhaupt noch oder nicht? Das sind alles so Szenarien, wo man nicht weiß, welche Richtung könnte das halt spielen, und jedes dieser Szenarien hat halt unterschiedliche Auswirkungen auf so, wie wir das wahrnehmen, wie wir es nutzen oder wie wir darüber denken, und das ist halt so spannend, weil niemand kann es vorhersagen.
Ja.
Und wir wissen aber, in irgendeine Richtung muss es gehen, weil es kann ja auch nichts passieren irgendwie.
Ja. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, hat er auch irgendwas zu dem ganzen Metaverse gerade quasi gesagt? Wahrscheinlich wurde er auch dazu befragt. Also gibt es da irgendwie jetzt gerade mal, gibt es irgendeinen Hoffnungsschimmer für die Firma sozusagen? Weil ja irgendwie seitdem es Meta heißt, seit 4 Jahren, Facebook generell ja seit 10 Jahren gefühlt auf dem absteigenden Ast. Ist es schon 10 Jahre? Ich weiß gar nicht, wie alt wir sind, aber ja, vielleicht könnte man sagen, der Peak war vielleicht vor 10 Jahren oder so. Dann diese Neuausrichtung Richtung Meta und voll Shift auf Metaverse, die ersten Videos, die wir sehen konnten, die ersten Präsentationen sozusagen, haben sich alle darüber lustig gemacht, ne, keine Beine und Mark Zuckerberg alienmäßig, dann war er da vor Gericht, musste irgendwie aussagen, das ging alles viral, und man dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Bild, das wir gerade in der Öffentlichkeit präsentiert bekommen oder irgendwie haben von Facebook und Mark Zuckerberg, so, jo, was ist da eigentlich nicht in Ordnung? Man muss sagen, der Aktienkurs ist einigermaßen stabil, glaube ich, geblieben dann. Also ist erst eingebrochen natürlich irgendwie, und es ging allen nicht so gut, aber ich glaube, so langsam haben sich wieder alle damit abgefunden und er ist einfach stabil einigermaßen. Und ja, gleichzeitig hört man immer wieder, dass noch mehr Geld investiert wird da rein in das Metaverse und so weiter und so fort. Aber die anderen großen Unternehmen wie Amazon, Google, Apple, whatever, habe ich den Eindruck, unternehmen keine Gegenoffensive, sondern sind so, ja, lass die sich mal austoben und da irgendwie Geld verbrennen. Niemals. Und irgendwie sind sie ja dann trotzdem, also das ist, kann ja auch eine Chance für die sein, dass sie so alleine sich irgendwie einen Vorsprung erarbeiten können, sozusagen, mit einem Produkt, das vielleicht ja dann doch irgendwann alles übernehmen wird oder quasi irgendwie eine große, wichtige Rolle einnehmen wird. Ich habe immer bezweifelt, dass sie es bis dahin überleben und dass es überhaupt funktioniert und dass sie so viel Geld verbrannt haben, dass sie niemals mehr da irgendwie sich erholen können. Wurde er mit diesem Szenario so ein bisschen konfrontiert oder ist das in der Tech-Blase sowieso ganz anders gesehen mittlerweile und ist das dann wieder mehr Hoffnung und ich bin da der Newbie?
Es wurde quasi aufgemacht über Apple, also über diesen Apple-Winkel von wegen, hey, was, ne, was sagst du jetzt dazu? Ja, ihr habt ja Brille. Konkurrenz bekommen und so weiter. Und spannend ist zu sehen, was jetzt in den letzten Monaten insgesamt passiert ist mit Meta, weil im Grunde genommen sind so ein paar Ereignisse wichtig. Zum einen gab es extrem Druck eben von den Investoren, die gesagt haben, hey, du kannst nicht einfach Milliarden im Jahr halt für irgendwelche Sachen ausgeben, die irgendwie nicht, da bringt irgendwie keinen Funken über. Irgendwie ist, alle sagen zwar, hey, cool, die Idee ist interessant, aber irgendwie nutzt es keiner oder es passiert nichts. Also da wurde halt quasi so ein bisschen so eine Art Bremse reingeknallt. Das heißt, da sind die Kosten so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, die Kosten sind runtergegangen und jetzt wird halt weniger eben für den ganzen Kram irgendwie ausgegeben grundsätzlich.
Aber das geht ja dann fast jedem Unternehmen gerade so ein bisschen so oder jedem Tech-Unternehmen, ne, wenn man sich anguckt, diese Entlassungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so weiter, ne?
Genau, das kam halt noch dazu, auch getrieben durch eben die Zinswende, die jetzt auf einmal, fremdes Geld nicht mehr so günstig machen lässt. Und dann stellt sich die Frage, können wir einfach unendlich Geld planen oder müssen wir halt mit wirklich Geschäftserfolg planen und den irgendwie in Geld übersetzen und dann eben entsprechend unsere Mitarbeiter einstellen oder halt nicht. Das ist halt passiert. Also einmal von Investorenseite halt der Druck, so nach dem Motto, macht mal weniger davon. Und auf der anderen Seite eben halt auch die Notwendigkeit, weil du halt merkst, so ich kann auch gar nicht einfach mehr davon machen, weil uns geht das Geld sonst irgendwann aus. Und dann halt diese ganze Debatte rund um, die sowieso viel getan hat, rund um Apples neues Betriebssystem-Update und die Möglichkeit, eben Werbung zu schalten. Da gab es halt auch diese Übergangsphase, wo man gemerkt hat, so die Algorithmen funktionieren nicht mehr so gut und man kann nicht mehr so günstig Leute erreichen über Facebook, Instagram und so weiter. Das ist alles passiert und dann kommt auf einmal Apple und sagt, hier ist unser Headset und das ist irgendwie viel, viel geiler als das, was wir je von Facebook irgendwie gesehen haben oder von Meta. Und die Antwort, die dazu kam, war, hey, wir haben gemerkt, dass es irgendwie unserem Unternehmen gut tut, weniger Menschen zu haben. Wir sind schneller geworden, wir sind irgendwie, wir kriegen mehr Sachen erledigt, so sinngemäß. Also wir sind nicht mehr so träge, das war so die Aussage. Und dann war auch so die Aussage, ja, wir sind jetzt auch gezwungen quasi mehr Druck quasi zu liefern. Wir können jetzt nicht einfach jahrelang irgendwie an irgendwas basteln und dann ist es so eine blöde Präsentation über die ganze Welt nacht. Das heißt, da hat sich so die innere Wahrnehmung vielleicht auch geändert, von wegen, wir müssen jetzt liefern. Wir können es hier einfach nur machen, aber nichts abliefern.
Und das klingt dann, aber auch so ein bisschen, wenn ich sagen darf, also es klingt so ein bisschen so nach so Business-Sprache für, ja, wir haben einen Schlag in die Magengrube bekommen, aber hey, eigentlich ist das voll die Chance, weil jetzt haben wir weniger Leute, wir können uns nicht mehr leisten, so viele Leute zu an, wir sind agiler geworden, voll schnell und so. Und ich so, ja gut, aber ihr habt euch ja vorher, also ihr habt euch ja schon dafür entschlossen, viele Leute einzustellen, das scheint ja irgendwie einen Grund gegeben zu haben, also das holt mich jetzt noch nicht so ganz ins Boot. Ich verstehe die Punkte so, ich kann mir vorstellen, dass es so ist, aber dass er es so darstellt, das klingt für mich so ein bisschen nach, naja, das muss ich jetzt sagen, weil die Investoren, wenn ich jetzt sage, ja, ganz ehrlich, das tut uns ganz schön weh, dass wir Leute verloren haben und wir haben irgendwie, sind jetzt zielstrebiger und so weiter und so fort, klingt besser als, ja, wir eigentlich haben wir nicht so richtig was in den Händen. Klingt so ein bisschen, als müsste man das auch sagen, oder? Ich habe es ja nicht real gehört. Würdest du sagen, dass das schon mehr Wahrheit dran hat, als ich jetzt erstmal denke?
Ich glaube, da steckt extrem viel Wahrheit hinter. Ja? Okay. Es ist halt so ein Phänomen, das kannst du halt in allen Branchen beobachten. Wenn das je größer Unternehmen wird, desto langsamer wird es in der Regel. Und was du halt gesehen hast, also einfach nur den Mitarbeiterzahlen, bei egal ob es jetzt Google, Facebook und Co. war, die haben halt unendlich viele Mitarbeiter eingestellt. So, es war so, hey, wir können einfach immer weitermachen, es gibt kein Ende, wir können für alles irgendwie Mitarbeiter einstellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, was dann automatisch passiert, ohne dass es jemand möchte, ist, dass es einfach ultra, ultra langsam wird in allem, was du tust, weil natürlich jeder irgendwie seine Rolle irgendwie repräsentiert und sagt, hey, aber ich bin jetzt der Design-Mensch hier, ich muss das absegnen, ich bin jetzt der Legal-Mensch, ich bin jetzt der Anwalt, ich muss das auch absegnen. Und wenn jeder so seine Rolle auch erfüllen will, wird es automatisch, wenn alle Prozesse deutlich langsamer. Und ich glaube wirklich, dass jetzt so dieser Weckruf da war, zu sagen, hey, warte mal, was machen die eigentlich alle hier? Also wieso brauchen wir 20 Menschen, um eine Mini-App zu bauen? Warum reicht nicht 5? Und ich glaube, das ist wirklich, dass sich einfach alle irgendwie darauf gewartet haben, dass es okay ist, halt wieder eben diesen Trend rückgängig zu machen, von wegen, wir stellen einfach immer weiter Leute ein, obwohl es eigentlich nicht so viel Sinn ergibt, aber wir machen es einfach, weil wir es können. Es gab halt keine gute Rechtfertigung, es nicht zu tun. Und es war dann so, okay, ja, wieso kann ich jetzt nicht einfach den Leuten sagen, ihr könnt keinen neuen Mitarbeiter einstellen, ihr habt ja ein versprechendes, ein cooles Projekt am Start und wäre irgendwie doof, das nicht zu verfolgen. Und jetzt ist es okay, wir fokussieren uns wieder, wir machen jetzt noch das, was wir eigentlich machen wollen und nicht alles, was wir können, weil wir einfach zu viele Menschen haben. Also ich glaube, da ist schon was dran tatsächlich. Okay. Weil ich das auch so in meinem Alltag immer wieder gesehen habe, ne, wie groß das Unternehmen wird. Du merkst sofort, wie langsam es wird. Selbst so bei dem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, wenn du jetzt irgendwie vergleichst von 10 Mitarbeitern auf 30, es ist wie Tag und Nacht und du musst richtig dagegen ankämpfen, dass es nicht so träge wird. Das kriegt man noch gut hin, aber wenn du irgendwann so, ein paar tausend Mitarbeiter hast oder in Facebook 200.000, dann geht einfach alles unter.
Ich verstehe das total. Ich habe nur den Eindruck, dass das Facebook nochmal so ein Sonderfall irgendwie für mich ist, weil, ja, obwohl man könnte es bei Google wahrscheinlich auch ähnlich sagen und so und vielleicht bei Amazon tatsächlich auch. Und bei Apple hat man das vielleicht nur nicht den Eindruck, weil du halt irgendwie diese jährlichen Releases hast und irgendwie, aber so viel Innovation, das haben wir ja auch schon gesagt, ist nicht mehr dabei sozusagen. Aber ich habe schon den Eindruck, gerade, ne, wenn du jetzt auf Google und Facebook guckst und so, gerade bleiben wir bei Facebook, dass da ja nichts mehr passiert ist sozusagen, ne? Also die Funktion, die Instagram bekommen hat, waren quasi Rip-Offs von irgendwie Konkurrenz-Apps sozusagen, was ja auch nicht verkehrt ist so. Aber da habe ich, also als totaler Laie, den Eindruck, das können 4 Programmierer in 5 Nächten quasi programmieren, dass du jetzt irgendwie Stories aufnehmen kannst oder so. Und man denkt so, wenn ihr doch so viele habt, dann müsst ihr doch an super vielen verschiedenen Enden arbeiten eigentlich. Und na klar, dauert das vielleicht lange, aber dann müsst doch mal in 5 Jahren doch irgendwas Geiles sein. Dann muss der Messenger doch mal irgendwann geiler sein, wenn ihr seit 10 Jahren an diesem Messenger sitzt sozusagen. Weil ihr habt ein Team, das die ganze Zeit daran arbeiten kann. Es ist nicht, dass die ganze Company das machen muss und Prio 1, sondern jemand macht das die ganze Zeit nebenbei. Und ich habe den Eindruck, dass, also klar, vielleicht auch weil der Größe, aber irgendwie fällt es mir schwer zu sagen, dass nur die Größe, also wahrscheinlich sagt das auch keiner, dass nur die Größe quasi der Faktor war, ne? Aber ich finde schon, dass Facebook und jetzt irgendwie Google und so lange einfach nicht mehr geliefert haben sozusagen und einfach sich wahrscheinlich auch ausgeruht haben und nicht nur durch die Masse der Menschen träge geworden sind, sondern auch, weil es vielleicht auch einfach nicht nötig war, innovativer zu werden, weil es einfach noch lief. Bei Facebook lief das Werbungsgeschäft lief einfach und deswegen konnten sie sich ausruhen und einfach nebenbei die crazy Metaverse-Sache wahrscheinlich aufbauen. Und jetzt lief wahrscheinlich das Werbungsgeschäft dann eben nicht mehr so gut irgendwann.
Ja.
Investoren kamen und jetzt muss man auch wirklich, ne? So, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor, ne? Wie du gesagt hast.
Ja. Und was du halt auch automatisch hast, ist, das hat der so ein bisschen erzählt, jetzt Mark Zuckerberg hat so ein bisschen darüber geredet, vor dem Hintergrund, dass jetzt eben auch so eine Reflexion jetzt stattfindet, natürlich, so was ist eigentlich die letzten Jahre so passiert, wo man auch kritisch sagen muss, war das so der richtige Weg? Und er hat auch gesagt, hey, das, was halt auch sich ins Unternehmen so reingeschlichen hat, war einfach diese ungeklärte Frage, so, wer sind wir eigentlich und was ist unsere Position zu verschiedenen Themen, über die wir halt eine Position haben müssen oder eben auch nicht haben müssen. Sei es jetzt irgendwelche, weiß nicht, so weltpolitische Themen, Pandemie, Krieg, wie auch immer, kulturelle Themen, wie das ganze Thema Wokeness, ne, was wir letztes Mal so ein bisschen angetouched haben, um jetzt einfach nicht Sachen aufzulesen, sondern einfach dieses große Spektrum, Wahlen in Amerika und so weiter und so fort. Und das ist die Frage, wie will Facebook sich da positionieren und wie, ne, finden halt diese ganzen Interaktionen statt mit eben, weiß nicht, verschiedenen Ländern auf der Welt, die halt Sachen fordern und wie reagiert man da? Und das fand ich auch spannend, dass er auch gesagt hat, das war für die halt einfach ein Learning, jetzt auch zu sagen, hey, was für eine Organisation müssen wir aufbauen, was für eine Organisation wollen wir sein, um mit so Sachen umzugehen. Und eine so unter den zwischen den Zeilen Message war halt, naja, wir waren halt ein riesiger Haufen und mit ganz vielen verschiedenen Meinungen. Und diese Meinungen wurden halt intern ewig diskutiert. Ne? Und bevor man jetzt irgendwie gesagt hat, wir machen was oder wir ändern was oder wir releasen irgendwas, was halt, naja, aber was hat das für Auswirkungen auf A, B oder C? Das heißt, man konnte sich auch gar nicht entscheiden, so was will man eigentlich tun. Ne? Und das fand ich bei Google auch interessant, dass die gesagt haben, naja, das, was ChatGPT weiß nicht, heute ist, hätten die 2017 schon machen können, theoretisch, oder 2018, 2019, wie auch immer, aber haben die nicht, weil die halt Angst davor hat, dass das irgendwie Brand-Image sein könnte, was, wenn das Ding irgendwie nicht aligned ist, nicht perfekt ausgerichtet ist, dann könnte, was, wenn es unsere Suchmaschine kannibalisiert und so. Und diese ganzen Debatten wurden halt geführt über Jahre hinweg und nichts ist passiert. Und jetzt auf einmal kommt Microsoft und sagt, hey, wir bauen das jetzt einfach rein, ob du willst oder nicht. Und jetzt haben die auch schnell nachgeliefert. Also du merkst halt, diese Unternehmen, die ganz Großen, sind einfach super, super träge geworden, auch weil sie sich halt intern nicht einig sind und weil die halt ständig in diesem Diskurs sind, der vielleicht auch wichtig und richtig ist. Ne?
Was ja vielleicht auch irgendwie positive Aspekte haben kann, nur jetzt, wenn man nur unter der Aspekt Fortschritt und keine Ahnung was so ein bisschen guckt, natürlich lähmt, absolut, ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist jetzt so einfach, ich glaube, da findet jetzt einfach kollektiv einfach so eine Änderung statt von, naja, wir müssen uns alle irgendwie jetzt zusammenreißen, weil die Welt hat sich verändert und jetzt müssen wir uns halt alle neu positionieren. Ich glaube halt, und ein Ding, was halt immer hilft, wenn man sagt, wir möchten uns neu ausrichten, ist zu sagen, hey, das sind wir jetzt und der das cool findet, kann bleiben und der Rest kann gehen. So, und dann einfach mal so die Organisation nochmal neu ausrichten, auch mit den Leuten, die halt sagen, hey, ich finde das neue Facebook, das neue Twitter halt gut oder ich finde es halt blöd und dann gehe ich halt, aber ich versuche nicht intern gegen anzukämpfen. Ich glaube, das passiert einfach gerade ganz stark, auch getrieben eben durch Investoren, durch fehlende Innovation, durch schlechte Geschäftszahlen und so weiter und so fort. Und das aber merkst du halt, wie einfach da, ja.
Ich wollte nur sagen, aber Fokus Metaverse soll bleiben sozusagen. Es ist jetzt kein Backshift geplant und wir machen nochmal Facebook groß oder keine Ahnung was, oder wir wollen jetzt wieder mehr Energie in Facebook stecken, hat er da irgendwas in die Richtung gesagt, weil das wäre ja schon crazy, wenn man jetzt auf einmal sagt, jetzt wollen wir Facebook auf einmal nochmal irgendwie retten. Eigentlich müsste man ja sagen, vielleicht können wir es eher beerdigen oder shiften in ein neues Ding sozusagen.
Ich glaube, die zwei großen Themen sind halt einfach AI, wie überall jetzt gerade, weil Facebook halt natürlich auch mit Instagram und WhatsApp einfach riesige Vorteile hat, eben auch in der Erstellung dessen. Und Metaverse ist immer noch ein Thema. Also die glauben halt immer noch, aber die wollen halt nicht wie Apple jetzt sagen, wir machen jetzt so den Luxusansatz, so alles geil und fettes 3.000 Euro-Headset, sondern die wollen sagen, hey, wir wollen das eben irgendwie hinkriegen, dass es eben für jeden zugänglich ist. Also für alle Nutzer, für alle 3-4 Milliarden Nutzer, die wir haben, sollen sich dann auch unser Headset irgendwann leisten können. Deswegen machen die halt eben den anderen Ansatz, sagen wir, machen halt wenig, vielleicht eben so Strichmännchen und halt eben nicht so geile Grafik, aber dafür halt für 300 Euro statt für 3.000. So, das ist so ein bisschen die Antwort darauf. Das heißt, es ist nicht komplett begraben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, hey, das ist jetzt wie weiterhin eben das Projekt, was Milliarden von Dollar immer jedes Jahr bekommt, ohne irgendwie große Fortschritte zu zeigen. Ja.
Ja, ich bin mal gespannt. Wie war also dein menschlicher Eindruck von ihm so? Smart und in Ordnung oder eher crazy? Ich habe nicht so viele Interviews mit ihm gesehen, ehrlicherweise.
Also das ist immer so ein Phänomen, das habe ich immer wieder, also das habe ich häufiger jetzt. Je länger die Interviews, weniger geskriptet, je mehr irgendwie Zeit da ist, desto mehr siehst du einfach, dass es auch ein Mark Zuckerberg einfach ein ganz normaler Dude irgendwie ist. Also der wirkt auf, ja klar, der ist halt, der hat so ein Medientraining ist gehabt, halt der weiß, wie er redet. Ja, der manchmal kurz seine gespaltene Zunge so raus und dann macht er. Ja, aber im Grunde genommen, du merkst halt, das ist ein smarter, besonderer Dude, der denkt über die Themen nach. Es sind halt schwierige Themen und deswegen ist es auch manchmal nicht eben schwarz-weiß. Aber der macht für mich halt, wie soll ich sagen, kein Eindruck von wegen, er wäre irgendwie machtbesessen oder irgendwie ist komplett durch und ist jetzt, hat irgendeine Agenda, sondern der denkt sich einfach, also der macht auf mich den Eindruck, dass es einfach jemand ist, der gute Intentionen hat, der viel Verantwortung hat und irgendwie es versucht, irgendwie sich selbst und der Welt recht zu machen und dabei halt immer wieder auf Riesenprobleme stößt, die er nicht lösen kann und dann halt auch drunter leidet. So, aber er ist halt echt ein Mensch und nicht nur so, also was man so in Headlines liest, von wegen, der Echsenmensch, der irgendwie weiß nicht, uns alle manipulieren will. Das ist, da kriegst du halt einfach ein anderes Bild. Ja. Gegenteil, der Typ ist wahrscheinlich ein cooler Dude, mit dem kannst du wahrscheinlich cool abhängen und einfach eine coole Zeit haben. Ja, ich glaube nicht, dass er dein Fahrrad abschließt mit seinem Schloss. Also,
Muss er besserer Mensch sein als ich. ja, ist natürlich spannend, dass gerade bei Mark Zuckerberg so natürlich so total ein Bild gezeichnet wird durch das Social Network, den Film damals und so ein großer Erfolg. Und irgendwie hat man das Gefühl, es zieht sich so ein Bild von ihm so durch und dass es so richtig hinterfragt werden kann, weil es auch genug Futter für dieses Bild sozusagen gibt. Und jetzt durch so dann Medien wie Podcasts und so weiter und das alles so ein bisschen, dezentral ist das falsche Wort, aber irgendwie, vielleicht ist es doch nicht so verkehrt, aber zumindest man hat mehrere Zugänge zu ihm als Person sozusagen, mhm, und dadurch kriegt man vielleicht auch mal mehr das echte Bild sozusagen oder ein anderes Bild vielleicht auch irgendwie. Und ich musste gerade so drüber nachdenken, weil das mache ich noch viel, viel mehr als du. Aber man macht es sich ja dann auch manchmal sehr einfach, indem man dann Menschen, die, sag ich mal, jetzt irgendeine Firma leiten oder keine Ahnung was, ne, also die in irgendwelchen Führungspositionen sozusagen sind, dass man dann sagt, naja, okay, aber du musst es doch irgendwie mehr überlegen, du musst doch erkennen, dass da irgendwie ein Problem hätte sein können und so weiter und so fort. Aber kann man vielleicht auch im Nachhinein vorwerfen, Menschen und so, ist vollkommen fein, aber ich glaube, erstens, um an diese Position zu kommen, musst du einfach eine sehr klare Idee von dem haben, was du willst, sozusagen. Und jeder Zweifel, den du an dieser Idee im Zweifel hast, lässt dich dieses Rennen schon verlieren, sozusagen. Und also, was ich damit sagen möchte, dass man manchmal ja dann, ne, nehmen wir Elon Musk und so weiter, dass man dann, oder Jeff Bezos und so, dass die ja so extreme Charaktere sind, in dem, wie sie sich selber zeichnen oder wie wir sie quasi auch wahrnehmen. Aber wahrscheinlich sind sie auch nur deswegen an diesen Positionen, weil das haben wir ja oft genug gesagt, so jemand wie ich würde ja niemals auch nur ansatzweise in politische Richtungen gehen oder mir zutrauen, in irgendeine Führungsposition zu gehen, weil ich weiß, ich bin viel zu trotteliger Typ, der andere Fahrräder abschließt und viel zu sehr mit sich selber hadert und nicht weiß und so weiter und so fort. Das kann man vielleicht dann mal sympathisch finden, weil man denkt, ach guck mal, das ist so der trottelige Typ, der nicht genau weiß, was er will und so, ist irgendwie nett, mit dem kann man sich gut unterhalten und bla bla bla. Aber ich werde nie der smarte Typ sein, der Ahnung von diesem einen Thema so krass hat, dass er quasi daraufhin quasi ein ganzes Unternehmen sozusagen leiten, schlecht aufbauen könnte. Und ich glaube, dass das halt einfach Eigenschaften sind, die diese Menschen nicht verlieren, aber die sie zumindest nicht ausspielen dürfen können sozusagen in ihrer Rolle. Weil wie würde es dir und mir gehen, wenn wir unter einem Chef arbeiten würden, zwar quasi der dann immer so dem einen Tag mal sagt, ah ja, ich habe jetzt mal darüber nachgedacht, ich find's doch irgendwie besser, wenn wir diese Richtung machen, weil irgendwie habe ich gute Argumente gehört und am nächsten Tag hörst du dir die andere Richtung und so. Was, wie gesagt, ja vielleicht dafür spricht, dass es jemand ist, der sich viele Gedanken macht und alles anhört und so, was irgendwie nette Eigenschaften sind. Aber so jemand kann ja wahrscheinlich schwer ein Unternehmen führen. Weil, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, man muss sich dann im Zweifel, als so eine Facebook dann, besinnen auf, auf was wollen wir jetzt committen? Selbst wenn das dann Leute scheiße finden. So, wenn wir jetzt sagen, wir wollen alle Meinungen zulassen, kostet was es wolle, oder wir wollen eben nur bestimmte Spektren bedienen, dann ist das eben so. Dann müssen wir vielleicht als Konsumenten sagen, ja gut, das ist dann eben nicht meine Plattform und so weiter. Dann kann man das alles kritisieren. Aber ich glaube, als Chef oder als Führungsposition musst du dich wahrscheinlich in irgendeiner Form festlegen, damit die Leute auch wissen, woran arbeite ich gerade, woran glaube ich jetzt mit meiner Idee. Wenn ich darüber nachdenke, wie du mit deinen Entwicklern sprichst und so weiter und so fort, also das klingt so, als wenn ihr Eigentum, aber wie du quasi in deiner Rolle als Arbeiter, also in deiner Arbeit quasi da umgehst, wie weird das wäre, wenn du jetzt dann weitergeben müsstest, ja, die da oben haben jetzt nochmal drüber nachgedacht. Wir müssen jetzt übrigens doch das vorziehen, was wir vor 2 Wochen noch ganz zurückpriorisiert haben aus den und den Gründen. Die würden ja da durchdrehen und würden sagen, ja, sorry, kein Bock, ciao. So. Und deswegen verstehe ich gerade nochmal mehr, warum, obwohl man das, wie gesagt, trotzdem ja kritisieren kann, man kann ja trotzdem darüber sprechen, aber ich verstehe trotzdem mehr, warum diese Menschen vielleicht mehr diese Richtungen einschlagen, diese klaren Richtungen einschlagen sozusagen vielleicht.
Eine Situation fand ich interessant und auch so fast schon so ein Aha-Moment, weil er sagt dann auch so, naja, mein 19-jähriges Ich, was Facebook gegründet hat, wusste nicht, dass ich in 20 Jahren vorm Kongress aussagen muss, ob wir, weiß nicht, irgendwelche Nachrichten vom FBI nutzen, um Sachen zu zensieren und damit Wahlen zu manipulieren. Also er sagt dann auch so, das war außerhalb meiner Vorstellungskraft. Dass Facebook oder irgendwas, was er da, wo er jetzt irgendwie mit drin hängt, ob es Instagram ist oder wie auch immer, dass es so eine Macht hatte, also auch so eine Wichtigkeit hat und B, dass das irgendwie zum Teil dieser Reise irgendwie gehört, also ihm, und das kaufe ich ihm auch ab, also ich glaube nicht, dass irgendwie der Typ in der Uni irgendwie mit 23 oder wie alt er da auch war, das irgendwie vorhergesehen hat und sagt, ja, okay, ich muss mich dann irgendwann mal darum auch kümmern, also es ist so, und er sagt dann auch so, ja, und er sagt dann auch so, ja, es gibt so Dinge, die bereue ich auch, dass wir sie so gemacht haben. Und er meinte, wenn so Sachen auftauchen, die niemand greifen kann, die komplett neu sind in irgendeiner Form, nur so sagt die Mutter, so gibt es auf einmal den Vorwurf, dass eben die Möglichkeit besteht, dass Wahlen manipuliert werden. Sagt er auch, ja, wir haben es bereut, dass wir am Anfang irgendwelche Schnittstellen offengelegt haben, dass jeder darauf zugreifen konnte. Wir haben gemerkt, wir dachten, das müssen wir tun, damit unser Business überlebt. Und dann haben wir festgestellt, es wird hier ausgenutzt, schamlos ausgenutzt. Und dann haben wir wieder zugemacht. Und jetzt, er sagt auch, ich bereue das, dass wir dann auf einmal Sachen gelöscht haben oder halt unterdrückt haben. Und er sagt auch, das war in dem Moment irgendwie das, in dem Moment so das, was irgendwie vernünftiger war. So nach dem Motto, es besteht eine Gefahr, wir müssen irgendwas tun, um diese Gefahr zu bändigen. Aber jetzt in der Retro-Perspektive sagt er auch, naja, vielleicht war es auch zuvor, also voreilig, dann irgendwie einen Schluss zu fassen, zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie böse, wenn Leute darüber sprechen, wir hätten das quasi. Er sagt ja, wir wussten ja nicht, was die Wahrheit ist bei bestimmten Themen, ne? So klar. Covid und so weiter, weil es das Beispiel ist. Und dann sagt er, naja, wir haben halt einfach das gemacht, was irgendwie die meisten irgendwie für am sinnvollsten hielten. Und dass es jetzt anders rausgekommen ist, haben wir damals nicht gewusst. Aber jetzt, wenn nochmal sowas auftauchen würde, würden wir dreimal überlegen, so reagieren wir da oder lassen wir es einfach passieren oder wie auch immer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt auch was ist, was halt außerhalb, wie soll ich sagen, es halt nur wenigen Menschen auch leicht fällt, quasi so eine Art Kodex oder eine Richtlinie zu haben für das eigene Verhalten, so von wegen, das ist die Wahrheit, an die ich glaube, das ist der Weg zur Wahrheit und dann entscheide ich daran. Und ich glaube halt, dass es super schwierig ist und ich glaube, je entschlossener du bist, desto einfacher ist es, aber ich glaube, es ist auch super schwierig, wenn du so jemand bist, der auch anderen Leuten zuhört, dann dich überhaupt zu positionieren, wenn alle auf dich einreden und die ganze Welt sagt, oh, guck mal, du machst die Welt kaputt, triff jetzt eine Entscheidung, verbieten wir jetzt irgendwie Covid-Videos oder nicht und in welcher Form und was ist, ne, als Beispiel für alle möglichen Themen, ja. Wie reagierst du darauf? Ich kann mir schon vorstellen, dass ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der das irgendwie hätte meistern können auf eine Art und Weise, dass man sagt, ja, wir haben alles richtig gemacht im Nachhinein. Mhm. Deswegen, ich habe eine gewisse Empathie und kann sagen, ich verstehe das und ich kann auch nachvollziehen, dass es halt super schwierig ist. Und ich glaube halt auch nicht, dass da dieser böse Mensch dahinter steckt, der so mit 19 schon den Masterplan hat. Eines Tages wird mein Unternehmen das mächtigste der Welt und ich kann die ganze Welt beeinflussen. Ich glaube eher, dass es so ein Ergebnis ist, wo keiner gerechnet hat und auf einmal steht man da, muss irgendwie damit umgehen und ja, niemand weiß wie.
Und, ja. Das ist ja das Schöne, dass wir mittlerweile ja doch auch 31 sind, um das mal wieder im Bingo, sozusagen im Wilma-Bingo abzuhaken. Ja. Dass, wenn ich jetzt nur 10 Jahre zurückgucke, ne, dann waren wir 21 oder so und dann nochmal 5 Jahre zurückgucke, wie sich, also weil wir gesagt haben, ne, man hat dann irgendwie so seine Wahrheit und an die glaubt man im Zweifel und dann hat man so eine Art Kodex oder das ist auch schwer, sowas zu haben und so. Man denkt so, yo, ich dachte zwischendurch immer mal wieder, dass ich so meine Wahrheit irgendwie habe und so meinen Kodex, also nicht mit den Worten, aber dass man so denkt, okay, ich habe jetzt so eine moralische Richtlinie, die finde ich irgendwie gut und daran halte ich mich und so. Aber klar, die schwankt jetzt nicht von 0 auf 100 und irgendwie von in alle Extreme sozusagen, aber die verändert sich ja täglich so. Wenn neue Informationen reinkommen, so, ne, werden die irgendwie verarbeitet und so. Und klar schiffen wir dann nicht auf einmal bei der ersten Information für XY zu kompletten Gegenteil. Aber wir schwanken ja, also, ne, um dieses Pendelbild zu nehmen von dir, ne, dass wir sind ja selber so ein bisschen Pendel, die immer zwischen ganz vielen Wahrheiten so irgendwie pendeln. Und klar ist es, glaube ich, wichtig, so eine stabile Identität zu haben, so zu wissen, was bin ich denn eigentlich? Aber wir wären ja auch schlimme Menschen, wenn wir sagen würden, das bin jetzt ich mit 20 und ich werde immer so bleiben und ich werde mich niemals ändern, egal was passiert, ich bleibe das. So. Und dann lesen wir, keine Ahnung, neue Studien, die wir spannend finden, ne? Wie oft wir schon über Ernährung gesprochen haben, außerhalb des Podcasts auch schon vor 15 Jahren so, ne? Dann ist mal das irgendwie das gute, gesunde, mal das, ne? Und so viel ändert sich, so, ne? Und dass man da irgendwie guckt, okay, was ist denn für mich ein gesunder Umgang damit? Und der ist meistens nicht, ich schotte mich von allem ab oder ich bin der Schwamm, der einfach alles quasi so aufnimmt und so auslebt. Kann ich schon verstehen, was noch mal mehr ja betont ist, dass er mit 19 wahrscheinlich nicht dachte, ich will irgendwie an die Macht durch so und so und das sind meine Schritte. Auf gar keinen Fall. Das war auch genauso ein 21-jähriger, 19-jähriger Trottel, wie wir das damals waren. Und wie wir jetzt auch noch mal sind. Und genauso ein Dummkopf ist, also genauso witzige Dummkopfigkeiten, wie wir die wahrscheinlich haben, würde er auch haben, so, weil es einfach ein Mensch ist. So, ne? Und ich glaube, man stilisiert dann immer diese Menschen ja auch schnell, das haben wir auch in vor 2, 3 Podcasts immer mal wieder ein bisschen angesprochen, ne? War ja auch mein Sterben der Helden so ein bisschen, ne? Dieses so, dass man so denkt, ja, es sind halt auch einfach doch alles nur Menschen, die vielleicht smarte Gedanken haben, aber die auch morgen wieder überholt sein können und die wir irgendwie für uns einordnen müssen und bla 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 bliblub.
Ja. Ja, ich habe für mich auch einfach über die Zeit halt, und das glaube ich geht auch jedem so, dass man einfach über die Zeit einfach so Instrumente für sich quasi neu freischaltet, wie so Waffen oder Tools, wie auch immer, die einem auch helfen, irgendwie zu navigieren. Und wenn ich mal so überlege, früher, so mit, keine Ahnung, zu Schulzeiten und so, da war so mein stärkster moralischer Kompass war oder halt, oder anders, als ich überlegt habe, so, was glaube ich jetzt über andere Menschen? Dann war so mit so eins über der Instrumente, was wir damals im Philo-Unterricht mitbekommen haben, war naja so die Unterscheidung zwischen Utilitarismus und hier ist andere, hier Kant und mit Prinzipienethik.
Ne? Das war so ein bisschen, ja, genau.
Ja, dass man so ein Instrument, was man hatte, wo man sagen konnte, okay, ist das jetzt eine Handlung, die würde ich dort einordnen oder eher da? Und hatte man so einen so Datenpunkt, wo man wusste, okay, ist das jetzt, hilft das vielleicht vielen und wenige leiden, also ist das immer noch gut oder ist das aus Prinzip halt blöd? So, das war ein so ein Ding, was man, aber das hatte so, das war so, als würde man die Karte bei Warcraft nur so ein Pixel freischalten. Das war halt irgendwie nicht ausreichend. Und dann irgendwie über die Zeit, je mehr Einblick ich im Unternehmen hatte, habe ich festgestellt, ah, okay, meistens handeln die Menschen ja nach irgendwelchen Incentives, ne? Also nach dem Motto, guck einfach, wer hat welche Vorteile durch welche Handlungen und wem, ne, auf individueller Ebene und halt auf Ebene von wegen für andere im Unternehmen.
Strafe dann vermeiden halt, oder Belohnung bekommen, ne? Haben wir
ja
schon darüber
gesprochen. Ja, und dann merkst du halt auch schnell, oh, das ist auch ein guter Erklärungsansatz, wenn du manchmal so eine Situation analysierst und dir die Frage stellst, ne, warum hat die Person das jetzt gemacht? Ne? Und dann kannst du halt, und mittlerweile ist das Toolset so groß, dass man halt immer für einen selbst halt dann gucken kann, so, okay, ist es jetzt eine ethische Nummer? Okay, was sagt jetzt quasi die Einordnung aus ethischer Perspektive? Was gab es für Incentives? Warum hat die Person das und das gemacht? Gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass die Person vielleicht auch gar nicht im eigenen Willen gehandelt hat, sondern im Willen anderer, aufgrund, ne, so nach dem Motto, Mark Zuckerberg handelt aufgrund der Investoren, die da halt eben Druck ausüben auf ihn. Und ist es ein Incentive, was er jetzt bekommt hat von denen, oder ist es einfach nur eine reine Forderung, den er nicht abschlagen kann? Und so geht die Liste halt weiter mit verschiedenen Dingen, und die man sich dann angucken kann. Und dann gibt's auch diese Komponente, die man über sich selbst und andere lernt, nämlich die unendliche Dummheit des Menschen. Also viele Situationen, die man so wahrnimmt und dann denkt, boah, das kann doch nicht sein, das ist ein abgekartetes Spiel, da haben sich irgendwie 30 Leute und dann irgendwie 300 Leute verschworen und machen ja, jetzt
irgendwie ein Schloss abgemacht und irgendwo anders dran gemacht. Auf jeden Fall.
Ja, und dann merkst du halt auch so, nee, Menschen sind so doof für sowas, die kriegen das nicht koordiniert. So, und was ich damit sagen will, ist,
oder habe ich ja Prison Break gelernt. Mit dem, da gab es doch diese, wie hieß die Agency? Nee, wer war das, dieses große, ja, genau, Böse, genau, das die Welt, ja, gelenkt hat? So, und da habe ich gelernt, so, nee, gibt's halt nicht. Irgendwer würde immer verkacken. So, irgendwer würde es nicht hinkriegen.
Ja. Exakt, so. Und ich wollte darauf hinaus, dass irgendwann hat man diese Tools, ne? Was man kann nicht nur, also man macht mehr als nur Kant und Bentham und Mills, sondern man hat jetzt auf einmal dann auch noch irgendwelche, weiß nicht, ökonomische Theorien dazukommen und irgendwelche sozialen Erfahrungen, die man selbst gemacht hat. Wenn ich heute irgendwie dann auf Situationen gucke, wie, weiß ich, du siehst bei Twitter irgendwie, keine Ahnung, irgendwer wird irgendwie in die Ecke getrieben, weil er irgendwas Schlimmes gemacht hat, und dann hörst du dir aber so einen 2-Stunden-Podcast mit dieser Person an, und natürlich hat die Person auch ein Incentive zu lügen und so weiter, das muss man auch berücksichtigen und bla bla bla, aber ich habe mehr Situationen, wo ich mir dann das anhöre, was die Person wirklich sagt. Ich glaube, Andrew Tate war so ein Beispiel, wo wir gesagt haben, so, hey, okay, wenn man dem zuhört, so, die Hälfte von dem ist Bullshit, die andere Hälfte ist okay. So. Aber wenn du irgendwie guckst in den Medien, ist es immer nur 100% frauenfeindlich und eine Katastrophe.
Aber ist er denn nicht auch durch? Ist er nicht völlig durch jetzt? Ist er nicht irgendwie im Knast und so, wegen Frauenhandel? Ist es nicht
bewiesen? Weiß ich nicht. Also ich wollte das nur aufgreifen.
Ich glaube, der ist kein so gutes Beispiel, weil ich glaube, der ist jetzt richtig gone. Aber das ist nur mein Stand. Ich weiß nicht.
Ja, aber ne, nimm irgendeine andere Person, ne, worauf ich hinaus will, ist, je häufiger ich, also wenn ich jetzt, ja, statistisch gesehen, so 100 Menschen, die jetzt irgendwie ganz böse sind oder ganz schlimm sind oder wie auch immer, oder ganz toll sind auch, guckst dir halt irgendwie langformatige Podcasts mit den Leuten an und merkst dann so, okay, so smart ist der auch nicht, ist auch ein Mensch. Ah, okay, das sind so seine Incentives. Ah, okay, verstanden. Ah, okay, das ist so sein Moralkodex, so ungefähr in die Richtung. Und dann merkst du halt auch, okay, so schlimm ist die Person nicht. Das ist vielleicht nicht exakt meine Meinung und ich teile, also ich finde die jetzt nicht cool, aber ist auch nicht so der Teufel, wie er vielleicht dargestellt wird oder wie sie vielleicht dargestellt wird. Und deswegen bin ich ganz froh darum, dass es eben so lange, lange Podcasts gibt mittlerweile, wo du halt auch aus allen möglichen Bereichen Menschen sitzen hast, ne? Egal ob es jetzt Politik, Wissenschaft oder was auch immer, da sitzt halt irgendein Dude oder eine Frau, du hörst der Person irgendwie 3 Stunden lang zu und kannst viel, viel besser einordnen, ist das jetzt alles Blödsinn oder ist da ein bisschen was Wahres dran und was ist eigentlich mein Bild über diese Person und was glaube ich über diese Person, was viel, viel leichter jetzt ist als eben noch vor 20, 30 Jahren, wo es eben nur diese 15 Minuten Schnipsel gab, von denen du 30 Sekunden gehört hast, weil das in den Viertelstunden Nachrichten war, die du um 8.15 Uhr geguckt hast. Deswegen bin ich jetzt froh darum, dass man diese Instrumente, die man so kennt, jetzt auch irgendwie nutzen kann und man nicht nur quasi, weiß ich, so Schnipseln ausgeliefert ist, die man gar nicht irgendwie, da hilft das Instrumentarium ja gar nicht. Also ich kann mir kein Bild von einer Person machen, wenn ich irgendwie nur ein 3-Minuten-Interview höre. Das macht es nicht perfekt, das macht es nicht lückenlos oder halt wasserdicht, aber es ist halt einfacher dann.
Ja. Ja. Das Blöde ist nur, dass bei unserem Podcast genau andersrum ist, die Leute, die uns vorher für smart gehalten haben, haben dann festgestellt, nach einer Stunde, scheiße, doch nicht.
Manchmal frage ich mich wirklich, wir haben ja so einen Bodensatz an Menschen, so, die immer wieder zuhören.
Ach so, und das ist der Bodensatz.
Nein, aber ich frage, also nein, ich würde einfach sagen, dass es konstant halt mindestens irgendwie ein paar hundert Leute sind. Und ich denke mir halt, warum? Ich bin so meine Theorien, so von wegen, keine Ahnung, ein paar Leute einfach nur aus Gewohnheit, so. Keine Ahnung, so ein blödes Hobby, was man sich irgendwann angeeignet hat und irgendwie kann man nicht mehr loslassen.
Wie Heroin, ja.
Wie Heroin.
Blödes Hobby, dass man sich irgendwann mal so
oder keine Ahnung, manche vielleicht aus Nostalgie so, keine Ahnung. Ich mochte den schon damals, finde den immer noch gut, keine Ahnung. Aber ich
vermute, es ist eher so eine Sozialstudie. So, wann drehen sie völlig durch? So, wann ist die Folge, wo sie dann sagen, so, und ich will jetzt Kanzler werden. Ich werde jetzt irgendwie, dass man so den Verfall unserer Menschlichkeit über 3 Jahre jetzt verfolgen, 4 Jahre, keine Ahnung, verfolgen kann.
Vielleicht. Das Gute ist, dass mit dem Kanzler können wir vergessen. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast so screent, wird 1000 Dinge finden, die uns unbrauchbar machen für den Job. Nicht nur aus charakterlicher Schwäche, sondern einfach aus Dingen, die wir gesagt haben.
Möglich.
Daher, ich weiß nicht, manchmal wundere ich mich tatsächlich, weil irgendwas muss da ja dran sein. Irgendwas muss ja nützlich sein an diesem Geschwafel von uns beiden.
Vielleicht die peinlichen Geschichten, vielleicht wartet man nur auf die Fremdschirm-Momente. Vielleicht sind wir wie Jerks, weißt du, wo Leute so zugucken oder zuhören und sich mal denken, oh nee, unangenehm, oh nee, Gott, ich kann gar nicht mehr, ah, ich muss aber irgendwie weiter, aber oh nee.
So wie ein Unfall.
Wie ein Unfall oder wie Jerks, ja. Kann ich nur empfehlen. Ach, schön. I don't know. Du bist wann im Urlaub?
Lass mich nicht lügen. 2. Juliwoche, 3. Juliwoche. Bis zum, also ab dem 24. bin ich wieder am Start.
24. Juli. Ich genauso. So quasi. Dann ist jetzt wahrscheinlich dann unsere kleine Sommerpause von einem Monat ungefähr. Ich überlege gerade noch, ob ich noch irgendwas hatte. Ich habe noch, bevor ich jetzt abmoderiere, noch eine ganz Mini-Story von gestern. Wir waren gestern beim Volleyball, beim Beachvolleyball zu gucken. Ich habe doch mal erzählt, dass ich irgendwie vor 4 Tapes saß ich den ganzen Tag auf dem Balkon und habe nur Beachvolleyball geguckt. Erinnerst du dich? Und da sind wir jetzt hingefahren zur Tour quasi, war in Düsseldorf. Und es war ganz geil, war so eine Beach-Arena aufgebaut, direkt am Rhein. Und wir waren da von morgens irgendwie 10 bis abends um 7. Und du sitzt halt die ganze Zeit auf dieser Tribüne und also das Beachvolleyball, was wir geguckt haben, war mega cool, hat voll Bock gemacht, war super spaßig und einfach richtig cool da gewesen. Aber mein Erfahrungsbericht bezieht sich eher darauf, dass ich das dann auch relativ schnell begriffen habe als Spanien-Frankreich-Abhärtungsprogramm, weil es gab halt keinen Schatten. So, wir mussten es war klar, wir sitzen von 10 Uhr bis abends um 7 in der Killer-Sonne, egal was passiert. Das heißt, ich hatte so richtig gute Routinen mit, okay, Sonnencreme wieder nachschmieren, okay, jetzt irgendwie das Hemd drüberlegen über den Kopf, jetzt irgendwie, Kerl hat sich immer die nasse Kappe aufgesetzt und so weiter. Und ich möchte betonen, weswegen ich das jetzt hier sage, weil eine weniger peinliche Sache, ich habe es geschafft, ohne Sonnenbrand zu überstehen diesen Tag. Und man darf ja nicht vergessen, ich bin ja innerlich ein kleiner Ginger, danke Mama, die roten Haare sind ja in mir, aber ich habe es geschafft ohne Sonnenbrand, das hätte ich nicht gedacht und das gibt mir ein gutes Gefühl für jetzt den Urlaub, der am Freitag kommt, weil ich schon dachte, scheiße, ich bin viel zu wenig vorgesonnt sozusagen und ich werde da einfach an Tag 1 Sonnenbrand haben und dann 5 Tage richtig Schmerzen haben, aber es hat funktioniert.
Mega gut. Ich meine, das Beste, was wahrscheinlich hilft, ist auch einfach, sich so zudecken. Also mit quasi weiten, bedeckenden Klamotten. Ne? Einfach Mütze auf, Sombrero auf, weites Leinenhemd, weite Leinenhose und Crocs.
Absolut. Besitze ich alles nicht, aber ich werde wahrscheinlich im Urlaub den shoppen. Neo anhaben. Ja. Und ich glaube, okay. Das hilft ist, auch. Wird dann wahrscheinlich irgendwie einigermaßen helfen. Genau, wir sind dann ein bisschen in Spanien und Frankreich und sonst sehen wir uns am 24. wieder. Und ich bin mal gespannt, was du, oder also ab dem 24. mal gucken, wann dann irgendwie Zeit ist. Und ja, der Abschied fällt mir so schwer jetzt so lange. Leg du auf.
Du kannst ja so Instagram machen.
Ja, du musst jetzt sagen, leg du auf.
Ach so, leg du auf.
Nein, du.
Okay.
Ciao, ciao.